klingt gerade nicht wie Tabellen 13, da klingt gerade so ein bisschen wie Tabellenführer. Aber ja, gut, Dynamo ist Tabellen 13. Und am Sonntag geht die Saison in dieser zweiten Fußball-Bundesliga zu Ende. Heute das große Saisonfinale bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Herzliche Grüße hier aus dem Schillergarten. Schön, dass Sie, dass ihr alle dabei seid. Ja, die Saison geht am Sonntag also zu Ende. Sie wird als eine der spannendsten in die Annalen eingehen. Nicht immer hochwertig, aber ungemein dramatisch bis zur letzten Reifenrille. Dynamo kämpft wie sechs andere Teams noch um den Klassenerhalt. Packen das die Schwarz-Gelben? Sie haben es in der eigenen Hand. Hier ist man optimistisch. Das ist das große Thema heute bei 1953, der Dresdner Fußball-Talk, unsere Sendung zum Saisonfinale. Und ich darf Ihnen unsere Aufstellung für den heutigen Abend vorstellen. Er ist Ehrenspielführer, Aufsichtsratsmitglied und die schwarz-gelbe Vereinslegende. Dixi Dörner. Aktuell im Dauerstress als Chefscout, Kaderplaner und Interimssportgeschäftsführer der SGD, Christian Walter. Er ist ein absoluter Experte in der zweiten Fußball-Bundesliga, früher auch Abstiegskampf erprobt, und er ist ein Experte für den kommenden Dynamo-Gegner Union Berlin. Wir freuen uns sehr auf den Besuch von Christian Beek. Und vor einer Woche um diese Zeit saß er in Madrid. Am Samstag war er in Frankfurt, nächstes Wochenende in Hamburg. Schön, dass er heute Zeit hatte, hier bei uns in Dresden vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf die Stimme von Sky. Hier ist Fußballkommentator Wolf Fuß. Ja, Christian, das Sachsen-Derby am Sonntag war sicherlich jetzt kein spielerisches Glanzstück. So wird es sicherlich auch nicht in Erinnerung bleiben. War das aber ein Paradebeispiel dafür, wie groß der Druck bei beiden Teams aktuell ist? Hat die nervliche Anspannung ein besseres Spiel fast unmöglich gemacht?
Also muss ich dir total recht geben. Es war deutlich zu sehen, dass beide Mannschaften unter einem enormen Druck, unter einem enormen Stress gespielt haben. Man hat deutlich gesehen, um was es geht. Gerade bei unserer Mannschaft, die ja nun immer wieder auch von einem gepflegten Fußball mit Ball ein Fußballspiel oder ein Fußballstil spielt, der für viele auch ansehnlich, Ballbesitz, Fußball, viele Aktionen und so weiter, das konnten wir diesmal gar nicht auf den Platz bringen. Also wir haben relativ früh auch mit vielen langen Bällen agiert. Dadurch natürlich auch jeder Spieler versucht, Risiko zu vermeiden. Und dementsprechend hat sich das Spiel dann natürlich auch so entwickelt.
Dixi, du hast als Aktiver ganz, ganz selten, fast nie Abstiegskampf hautnah miterleben müssen. Aber man hatte schon am Sonntag den Eindruck, jeder der Spieler hatte eigentlich Angst, den ersten, den vielleicht spielentscheidenden Fehler zu machen, ganz nach dem Motto, Angst fressen Seele auf.
Ja, beide Mannschaften haben natürlich gewusst, wenn das Spiel verloren geht, dass man noch tiefer im Keller drinsteht. Also das heißt, die Abstiegsangst ist rumgegangen im Lößnitztal. Und das hat man natürlich von Beginn an beiden Mannschaften angemerkt, dass man auch das Risiko gemieden hat, was das Spiel nach vorn anbelangt. Aber was positiv aus meiner Sicht war, dass unsere Mannschaft also in der Abwehr nicht viel zugelassen hat.
Das ist auf jeden Fall so richtig. Aber ich will trotzdem noch mal auf die Spezialitäten des Abstiegskampfes zu sprechen kommen. Sie haben so, oder du hast die ein oder andere Schlacht im Tabellenkeller selbst geschlagen. Warum ist dieser Abstiegskampf dann doch nochmal eine spezifische Ausprägung des Fußballgeschäfts?
Na, da geht es halt um alles, ne? Also in erster Linie auch vor allem um Arbeitsplätze. Also das darf man bei der ganzen Thematik nicht vergessen. So ein Abstieg ist für so einen Gesamtverein, gerade im Osten, wirklich ein schwieriges Unterfangen, das dann so weiterzuführen, wie das der Fall war. Und das kriegen die Jungs natürlich auch mit. Die mediale Aufmerksamkeit ist heutzutage natürlich noch ein bisschen intensiver als zu meiner Zeit. Und daher wächst der Druck auf diese jungen Spieler immens. Und dann das abzurufen, was man eigentlich kann, mit der Vorgabe, die man kriegt, ist total schwierig. da muss man auch einen Ball flach halten am Ende des Tages und sagen, okay, da steckt eine gewisse Qualität drin, aber die ist halt nicht für einen Abschießkampf geboren. Da sind ein paar Jungs dabei, die sind schon froh, dass sie zweite Liga spielen und dann noch Abstiegskampf und dann auch im Lößnitztal. Ich glaube, da ist viel wird da erwartet, aber das geht nicht immer gut.
Wolf, auch du hast das ein oder andere Kellerkind moderierend, kommentierend schon betreuen dürfen. Zuletzt ja auch immer mal wieder den Hamburger SV, der auch mittlerweile so einen masochistischen Hang zum Abstiegskampf entwickelt hat. Ja. Merkt man in solchen Spielen schon, dass das alles auch weniger eine Frage der Füße, sondern eher der Birne auch ist?
Ja, klar. Also es ist alles, letztlich ist alles reine Nervensache. Beim HSV ist es irgendwas anderes. Aber es hat im weitesten Sinne mit nervlicher Anspannung zu tun. Aber jetzt hier in Dresden, also auch wer das Spiel am Wochenende gesehen hat, ich meine, wer da ein gutes Fußballspiel erwartet, der hat, glaube ich, zu heiß geduscht insgesamt. Letztlich geht es um die Punkte. Es geht einzig und allein um harte Währung. Du nimmst einen Punkt mit. Du brauchst jetzt noch einen gegen ein gerettetes Union. Also das sollte mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert.
Das ist schon mal eine gute Grundlage. Und was die Spieler zu diesem Punkt in Aue gesagt haben, da hören wir mal kurz rein.
Natürlich wissen wir auch, worum es alles geht. Und was anderes konnte man, glaube ich, heute nicht erwarten als einen Zweikampf und ein intensives Spiel. Und ja, wir haben es angenommen. Ich glaube, wir haben heute Charaktermentalität gezeigt. Und 0-0 ist in Ordnung.
Ja, man hat schon gemerkt, dass beide Mannschaften erstmal keine Fehler machen wollen, sich in alles reinhauen, sehr aufmerksam sind, gerade im Defensivspiel. Dass sie im eigenen Ballbesitz kein unnötiges Risiko gehen wollen. Und ja, genauso sah es dann aus. Wir haben uns viel abverlangt voneinander, aber im Endeffekt wenig Ertrag auf beiden Seiten.
Ja, hat man natürlich schon gemerkt, wie bei den einzelnen Szenen das Publikum mitgegangen ist. War natürlich schon hitzig ab und zu, gerade in der ersten Halbzeit, als wir da mit Eric vielleicht noch so ein bisschen leicht gelb-rot gefährdet waren. Da kommt es dann auf kleine Nuancen drauf an, aber ich denke, wir haben das richtig gut gelöst.
Dixi, Ironie der Ereignisse, dass ausgerechnet Marvin Schwebe am Schluss mit seinen zwei Paraden Dynamo den Punkt rettet. Der Marvin Schwebe, der die Woche zuvor nach dem Spiel gegen Düsseldorf teilweise noch heftig kritisiert wurde.
Ja, aber dafür steht er im Tor. Ne? Ich meine, das ist die Rolle des Torwarts, auch mal in Ball zu halten, egal zu welcher Situation. Aber ich will das jetzt wieder zurückführen. Das waren schon zwei gute Paraden.
Das denke ich auch. Vor einer Woche, gab es einen Teamabend. Am Sonntag standen alle Spieler, die nicht im Kader standen, im Gästeblock bei den Fans. Ist das jetzt ganz entscheidend und wichtig für euch, auch nochmal alle mitzunehmen, in einem Boot quasi zu vereinen?
100%. Also eine Kette ist nur so stark wie das einzelne Glied. Und wir haben in Kaiserslautern auch schon gemerkt, wie wichtig die Bank war. Also die Bank hat eigentlich die Mannschaft zu dem Sieg in Kaiserslautern gepusht. Man hat gesehen, wie einzelne Spieler bei einzelnen Aktionen aufgesprungen sind, mitgegangen sind, völlig im Spiel waren, wie wir in der Kabine vor dem Spiel zusammengehalten haben, wie jeder sich auch mit der Situation identifiziert hat und wer es in dem Moment dann nicht versteht, der sollte dann auch nicht Teil des Teams sein. Und umso wichtiger ist eben, dass jeder dann eben seinen starken Anteil, egal in welcher Rolle, einbringt.
Wir wollen mal ein bisschen in die Ursachenforschung eintauchen. Letzte Saison war Dynamo Fünfter. In dieser Saison kämpft man bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt. War die Erwartungshaltung zu hoch vor der Saison hier im Umfeld oder ist diese Spielzeit eine Enttäuschung? Christian, ihr dürft gerne beide.
Ich glaube, die Erwartungshaltung war einfach zu hoch. Ich weiß ja gar nicht, was man erwartet hat.
Ich denke mal, wenn du Fünfter in der Saison davor geworden bist, hat der ein oder andere wahrscheinlich mit mehr gerechnet oder ganz sicher.
Ja, das ist ja immer das Problem. Man muss ja das sehen, was man hat dann, weil ich glaube, das ist ein relativ guter Stürmer auch gegangen, der relativ viele Tore geschossen hat. Das musst du erstmal kompensieren und auch wissen, dass du es kompensierst. Das weiß ja auch vorher immer keiner. Und demzufolge muss man da immer mit ganz ruhigen Fingern rangehen. Also da neigen ja viele zu sagen, aber jetzt will ich es mal packen, obwohl sie eine Truppe am Start haben, die das eigentlich gar nicht hergibt. Und schon fängst du ja an, vor allen Dingen in so einer emotionalen Stadt wie Dresden, Erwartungen zu schüren. Also bei Union Berlin hat man es ja auch gut hingekriegt, indem man sagt, ja, wir wollen oben mitspielen. Und dadurch löst du Sachen aus, das muss einfach nicht sein. Ich denke, zweite Liga ist, wenn du es schaffst, deine Taktik, die du machen willst, dauerhaft umzusetzen mit einem guten Spiel nach vorne und mit einem sicheren Spiel nach hinten. Wenn du dann die Liga ganz gut so 28, 30 Spieltage überlebst und dann vorne dabei bist und in den letzten vier Spieltagen nochmal richtig Gas geben kannst, um vielleicht aufzusteigen, dann macht das Sinn. Es sei denn, du bist wie nächstes Jahr Köln oder wahrscheinlich der HSV, dann wird es für alle anderen wieder eng, überhaupt da oben reinzuriechen, weil die Abstände dann einfach wieder zu groß sind.
Wolf, ist es das berühmt-berüchtigte zweite Jahr nach dem Aufstieg oder ist es bezeichnend, dass von Platz 3 bis Platz 6 der Vorsaison alle Teams noch im Abstiegskampf stecken oder wie Union Berlin bis zum letzten Sonntag gesteckt haben?
Ja, ich glaube weder noch. Ich glaube, dass die zweite Liga sich dadurch auszeichnet, dass es schlicht und ergreifend eine unberechenbare Größe ist. Das heißt, dass der Faktor Glück eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Und im Grunde ist der, wenn ich so deutlich sagen darf, der Gearschte, der Fußball spielen will. Weil der muss dann aufs Dorf oder in die Provinz, wo die Leute nichts anderes wollen als zerstören und einen langen Ball nach vorne spielen. Und wenn du Fußball spielen willst und schaffst es aber nicht bis zur letzten Stelle hinterm Komma, dann kriegst du gegen solche Clubs Probleme. Daraus entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik und dann auf einmal ist Abstiegskampf, wo es dann um was ganz anderes geht, wo es eben nicht mehr darum geht, möglichst gut Fußball zu spielen, sondern wo es schlicht und ergreifend darum geht, die nötigen Punkte zu holen. Also Braunschweig war ja für alle ein fast sicherer Aufsteiger. Union Berlin auch vom Potenzial her hätte oben dabei sein müssen. Entschuldigung, aber ist ja wahr.
Nee, also
ja, und ich meine, wir haben, als wir den Termin für heute ausgemacht haben im Dezember, da haben wir darüber geredet, dass wir möglicherweise dann schon in Richtung Aufstiegsfeier hier zusammenkommen werden.
Das ist ja anders also, gekommen.
Also, jetzt guckst du auf einmal von einer ganz anderen Seite auf die Weltkugel. Also die zweite Liga ist echt komplex. Es ist wirklich schwierig, in der zweiten Liga zu bestehen, wenn du nicht die individuelle Klasse hast, dass du ohnehin alle überragst und den Grund und Boden spielst. Ich erwarte das auch nächste Saison vom 1. FC Köln, dass es sowas gibt. Aber dann ist schon wieder ein Aufstiegsplatz weg. Das heißt, du hast dann schon wieder nur noch anderthalb Plätze zur Verfügung. Und dann ist die Frage, wo willst du dich einsortieren? Du kannst ja nicht mal sagen, es fehlt die Risikobereitschaft, also die Investitionsbereitschaft, weil nicht mal das garantiert dir ja letztlich den Aufstieg. Wie lange hat Nürnberg rumgedoktert? Ja. Düsseldorf, wenn dem Friedhelm Funkel vor einem halben Jahr gesagt hättest, du steigst übrigens auf, hätte sich kaputt gelacht.
Ja.
Der gesagt, habe ich keine Zeit, bin ich gar nicht da, bin ich vermutlich im Urlaub.
Jetzt ist er da.
Jetzt ist er da, jetzt steigt er auf, jetzt ist er wieder Bundesliga-Trainer. Also das ist ja unter logischen Gesichtspunkten ist es ja nicht zu erklären.
Werden wir sicherlich auch noch thematisieren, die beiden Aufschläge, die jetzt schon feststehen, Düsseldorf und Nürnberg. Aber ganz kurz nochmal zurück, weil es Christian Beek gerade gesagt hat. Christian, die Abgänge, er hat den Stürmer, er hat Kutschke erwähnt, es gibt die These, ihr konntet die Abgänge von Kutschke, Gogia und Stefaniak nicht gut kompensieren. Widersprichst du?
Widerspreche ich. Nein, also ich komme nochmal zu dem Punkt zurück mit der Erwartungshaltung. Also Dresden als emotionales Umfeld, als emotionaler Verein, da gibt es keine Mitte. Ne? Also man kann nur sagen, man spielt um Aufstieg oder gegen Abstieg und wenn man Fünfter wird in der Saison davor, dann kann man schlecht sagen, man spielt jetzt gegen Abstieg. Ne? Es ist trotzdem ganz wichtig, dass man Demut walten lässt. Ne? Und wir haben Gogia, Stefania, Kutschke, ich würde jetzt lügen, es waren, glaube ich, knapp 30 Tore in der Offensive, 28 ersetzt mit sehr jungen Spielern. Wir haben Moussa Kone noch im Winter dazu geholt, wir haben einen Lukas Röser aus der dritten Liga geholt. Der Paco, der da quasi als erfahrener Spieler, aber auch noch nicht mit vielen wirklich gespielten Zweitligaspielen dann eben schon als Nummer 1 gesetzt hat, sich im ersten Spiel verletzt hat. Wir haben Flügelspieler geholt, die erstmal in der Liga ankommen mussten, Haris Duljevic, Sascha Horvath, der bis dato unser jüngster Spieler war, jetzt von Moussa Kone übrigens abgelöst. Also wir haben eine super junge Offensive, die natürlich erstmal adaptieren muss. Und gerade in dem Hinblick steht das Thema Zuwendung, individuelle Entwicklung und nicht zu großen Druck zu schüren, ganz groß im Vordergrund. Und gerade unter dem Aspekt sehe ich die Chance bei solchen Spielern viel, viel größer, als dass man sagt, man verpflichtet jetzt wieder für viel Geld, viel Erfahrung und vielleicht Tore, so, aber am Ende ist es ein satter Spieler, sondern wir haben bewusst den Weg gewählt, junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler zu holen. Und vielleicht zahlt man auch aktuell ein bisschen dann so das Lehrgeld ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein steinigerer Weg, aber am Ende vielleicht ein erfolgreicher.
Aber wie werdet ihr mit dieser Saison, wenn sie dann positiv ausgeht, umgehen? Werdet ihr alles auf den Kopf stellen und alles hinterfragen?
Nein, also man wird analysieren, 100%, das gehört dazu, das gehört zu jeder Saison, egal ob die jetzt positiv oder negativ war, aber man wird versuchen, eben die positiven Sachen mitzunehmen und die negativen einfach zu verhindern, zu bearbeiten. Und zu dem Thema zählt vor allem zu sagen, okay, den Weg haben wir eingeschlagen und das bedeutet eben, dass wir unsere jungen Spieler, die super viel Potenzial nach meiner Meinung nach haben, dann eben immer weiterbringen, immer weiterentwickeln, immer mehr versuchen, eben zum Topspieler der zweiten Liga zu machen, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass in allen das Potenzial schlummert.
Dixi, ihr habt nach der 0-4 Niederlage gegen Holstein Kiel, dem Trainer Uwe Neuhaus, das Vertrauen ausgesprochen. Bis zum Saisonende kommt das Thema nach dem Saisonende dann nochmals auf die Agenda?
Das glaube ich nicht, dass wir uns nach dem Saisonende, was für uns erfolgreich sein wird, noch mal zusammensetzen müssen. Es ist klar, wenn man zu Hause 4-0 verliert gegen den Aufsteiger, dass man sich zusammensetzt und mal hinterfragt, was ist passiert, soll man die restlichen Spiele angehen, wie ist das Gefüge in der Mannschaft. Das ist ganz normal. Aber es war im Aufsichtsrat und der Christian kann das bestätigen, war klar, dass es keinen Trainerwechsel geben wird.
Und ich kann mir vorstellen, es gibt in dieser Liga den ein oder anderen Verein, der es vielleicht heute schon bereut, sich irgendwann mal von Uwe Neuhaus getrennt zu haben. Christian, wolltest du noch was sagen?
Ich wollte Dixi vor allem beipflichten, zu sagen, gerade auch mit dem Thema vorher, Emotionalität in Dresden und viele Ausschläge. Ne? Wir hatten jetzt eigentlich, wenn man die letzten 3 Jahre betrachtet, es ging linear nur nach oben. Also irgendwann muss man auch sehen, dass die kleine Kurve, die kleine Delle, auch vielleicht mal eine größere Delle drin ist. Und das muss man mit einkalkulieren. Deswegen darf man aber nicht vergessen, was bis dahin passiert ist. Und dass man eben dann genau da ansetzt. Also von daher, warum sollte sich jetzt die Frage da stellen?
Okay. In dieser Saison, das haben wir ja jetzt schon gehört, hat Dynamo wieder ballverliebten Fußball gespielt. Kein Team in Liga 2 hatte mehr Ballbesitz. Christian, provokativ gefragt, ist Dynamo dadurch vielleicht ausrechenbar geworden?
Man kann sich darauf einstellen. Also Vereine oder gegnerische Mannschaften wussten natürlich jetzt mehr. Jetzt kommt nicht mehr der Überraschungsverein aus der dritten Liga, die jungen Wilden, sag ich mal, die Spieler, die noch nicht zweite Liga gespielt haben und sich da behaupten wollen, kommt gepaart mit Mentalität, mit Spielern, die es nochmal zeigen wollen. Das war ja so letztes Jahr auch so ein bisschen unsere Weiterentwicklung unseres Stils, unserer Spielphilosophie. Jetzt ist natürlich schon so, dass viele wissen, wie man gegen Dynamo spielen kann. Und das war für uns auch ein Fingerzeig, zu sagen, okay, wir müssen auch variabel werden. Spiele in Bielefeld oder zu Hause gegen Heidenheim, anderes System, aus einer tieferen Grundordnung mit Kontersituationen, gab es ja bis dato bei Dynamo noch nicht so in dem Fall. Und das war schon für uns auch zu sehen, in der Hinsicht müssen wir uns weiterentwickeln und werden uns weiterentwickeln und werden dadurch auch variabler.
Dynamo ist ja für diese Art des Fußballspielens so häufig gelobt worden, auch von der Konkurrenz. Wir haben mal exemplarisch ein paar Stimmen der Konkurrenz zusammengesucht.
Dresden ist die beste Ballbesitzmannschaft in der Liga, versucht viele Dinge eben spielerisch zu lösen.
Es ist eine hervorragende Mannschaft, Dresden. Wahnsinnig gute Einzelspieler.
Ist für meine Augen eine der Mannschaften, die für mich den schönsten Fußball in der Liga spielt. Nach wie vor.
Und, wir schauen jetzt auf Dresden, sie ist ein super starker Gegner, ist die beste Ballbesitzmannschaft mit in der Liga.
Dynamo Dresden ist sicherlich eine Mannschaft, hat einen Kader, die in der oberen Hälfte eigentlich angesiedelt sein muss, haben fußballerisch sicherlich sehr viel Qualität in ihren Reihen.
Und das sage ich nicht, weil ich gewonnen habe, das ist meine volle Überzeugung, ich kann Dresden da nur ein großes Kompliment machen und im Uwe für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen.
Wolf.
Ist immer gefährlich.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen wie wenn man sagt, du hast die schönste Frau der Welt, aber die Liebesbekundung dieser Frau für dich selbst sind stark dosiert.
Ja, das ist, also es ist brandgefährlich, sowas. Also, weil alle haben Punkte mitgenommen. Also, ohne es jetzt im Einzelnen zu wissen, zwar mindestens einen, die meisten drei. Ja. Also toll, man kann sich, du kannst dir auf die Schulter klopfen, du kannst dir nichts davon kaufen. Also gefährlich. Das, boah, ja, das so kumuliert zu sehen, schon nicht nur schön.
Ja, aber Matthias Sammer hat neulich im Rasenfunk-Podcast gefordert, dass er sich mehr Mannschaft wünscht, die aktiven Fußball spielen, Dixi. Das kann man ja Dynamo jetzt nicht vorwerfen, die spielen aktiven Fußball.
Ja, natürlich spielt Dynamo aktiven Fußball, aber ich glaube, dass wenn man so auf Ballbesitz spielt, ich kann das im Prinzip schon nicht mehr hören, ne, dann musst du auch ein gewisses Tempo drin haben. Und das hat Dynamo nicht gezeigt, das haben sie ganz einfach nicht. Und deswegen sind wir auch nicht in der Lage, überraschend dann Angriffe zu starten, vor allen Dingen in Heimspielen. Und das, wenn wir dazu in der Lage sind oder gewesen wären, denke ich ganz einfach, hätten wir das ein oder andere Heimspiel dann dementsprechend auch anders gestalten können.
Aber Christian, Matthias Sammer, auch mit der These, und das ist ja schon mal ein Grundvorteil, wenn man die aktive Fußball ist, die besten Teams wollen die Kugel haben und sind erfolgreich. Die Bundesliga glaubt, im Verteidigen liegt die Zukunft. Das ist ein Irrglaube, sagt Matthias Sammer. Hat er recht?
Oh, das ist eine super Frage. Die ist ja total einfach.
Deshalb stelle ich sie dir.
Ja, also ich glaube, das ist ein Stück weit ja auch Geschmackssache. Ich glaube, man kann mit zwei Varianten oder drei Varianten im Fußball auch sehr, sehr erfolgreich sein, wenn man das wirklich bis zum Automatismus auch zu 100% beherrscht. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil dann kann der Gegner sich aufstellen, wie er gerne möchte. Ich habe auf jeden Fall so eine Qualität in meinem Spiel, dass das funktionieren wird. Und Dixi hat es ja gerade richtig gesagt, wir sind in dem Zeitalter, wo es ohne Tempo ja schon mal gar nicht mehr geht. Und wenn ich aber eine tolle Spielanlage habe oder mehrmals den Ball habe oder öfter den Ball habe als der Gegner, aber null Tempo, dann wird das schwierig. So, und jetzt kommt eine Mannschaft, die es defensiver eingestellt hat, nicht so oft den Ball, aber ist feilschnell. Die wird dich wahrscheinlich über den Haufen rennen, das wird dann passieren. Aber auf diese ganzen Themen kann man jetzt in so einer halben Stunde auch gar nicht eingehen, weil das so vielfältig ist, so umfangreich ist. Ich glaube, dass zwei, drei Varianten möglich sind, aber das alles Entscheidende ist immer das Tempo. Wenn du das nicht hast im Fußball, dann wird es sowieso schwierig.
Christian?
Ist so. Aber das klingt jetzt so, damit es niemand falsch versteht, Tempo hat unsere Mannschaft. Ne? Es ist eher der Spielstil, den du wahrscheinlich meinst, nach vorne zu kommen mit auch risikobereiten Tempopässen. Also dann Spielfelder überbrücken. Was ich vielleicht noch ergänzen will, ist, was der Christian auch richtig gesagt hatte oder Matthias Sammer auch. Ich glaube, Ballbesitz ist die Königsdisziplin. Also viele Gegner in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga schaffen es immer mehr, sich perfekt auf den Gegner vorzubereiten. Sie sind also, ich glaube, der FC Schalke ist ein gutes Beispiel. Die wissen einfach mit ihrem Plan, wie sie den Gegner bearbeiten müssen. Aber die Königsdisziplin zu spielen, den Ballbesitz Fußball, das ist quasi der zweite Schritt. Wir sind jetzt den zweiten Schritt schon mal gegangen, jetzt müssen wir den ersten, die Basis noch kriegen und dann werden wir auch wieder erfolgreicher.
Das klingt gut.
Aber das ist ja auch, man muss sich das mal vorstellen, man spielt Dienstagabend 17:30 in Sandhausen.
Hast du gerne in Sandhausen gespielt?
Auf gar keinen Fall. Ich musste da Gott sei Dank nicht spielen. Und wenn wir da hingefahren sind, wusstest du schon, was passiert. Weil wie willst du in einer Mannschaft, die zu Hause vor 20.000 stehplatzverrückten Menschen spielt, denn in Sandhausen vor 3.800 bei Dauerregen begeistern? Ja, das war da Quatsch. Das geht nicht. Und da kannst du über Systeme philosophieren, über Tempo philosophieren. Du kriegst es nicht geregelt. Das sind auch nur Menschen.
Christian, es war in dieser Saison ein Sonntagnachmittag im Februar und es waren mehr als 3.800 Zuschauer und trotzdem hat Dynamo verloren.
Ganz Dresden hingefahren ist, aber ansonsten geht da keiner hin. Ja, nichts gegen Sandhausen.
Aber
das ist schon schwierig. Ja, das ist die zweite Liga halt. Das ist ein schweres Brot, das darf man nicht vergessen.
Die wird ja nun aber in der nächsten Saison, darüber wollen wir dann auch später noch reden, nicht unattraktiver. Von daher, so viele Sandhausens gibt es dann nicht mehr in Liga 2.
Vielleicht will ich noch was sagen, gerade Sandhausen, ein gutes Thema. Sandhausen ist für mich auch die Mannschaft, die es am besten weiß, die Saison sich auf den Gegner vorzubereiten. Ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die wirklich, wo jeder Spieler genau begriffen hat, was er zu tun hat, um den Gegner zu bekämpfen. Also es ist beeindruckend gewesen. Und dann kommt natürlich das Minus 10 und
Dauerregen. Damit haben wir damals jahrelang in Cottbus in der ersten Bundesliga gespielt. Ich hatte da mal einen Trainer, der da ganz viel Wert drauf gelegt hat.
Ja, der wohnt nicht unweit von hier.
Der soll hier auch irgendwo leben, hat er mal gesagt. Ja. Den sehe ich heute nicht, hat er immer gesagt.
Weil wir bei Sandhausen sind, bei dem Rückspiel, das ist ein gutes Thema, denn auch ein Manko in dieser Saison waren die späten Gegentore von euch. Die haben euch viele Punkte gekostet, unter anderem spätes Gegentor auch in Sandhausen. Der Verein hat in dieser Saison 22 Tore in der Schlussphase gefressen. Das ist negative Ligaspitze. Gibt es dafür Erklärungsansätze?
Sicher gibt es Erklärungsansätze.
Welche?
Es kann von Pech bis hin zu fehlender
Aber bei 22 Toren kannst du...
Nein, ist natürlich klar. Ja, das ist jetzt auch... Es ist natürlich eine Sache, der wir nachgehen. Ist es eine Frage der Mentalität? Ist es eine Frage der Fitness? Wo man einfach alles auch überprüfen muss. Ne? Ich denke, es wäre zu plakativ, das einfach so hinzuschmeißen. Ja, die Mannschaft ist nicht fit, was man dann oft mal liest oder hört oder so. Völliger Blödsinn. Also ich glaube, es ist einfach auch eine Sache, wo sich viele Komponente einfach dann ineinander greifen. Also auch sicher, das Thema junge Spieler haben wir, können sie die Konzentration über langen Zeitraum aufrechterhalten. Spielstil, wir gehen die ganze Zeit Risiko in unserem Spielspiel, wir fangen mit einem Risiko in der eigenen Hälfte an. Also das ist sicher eine Sache, wo viele Sachen ineinander greifen. Und jetzt einfach das auf einen Parameter da festzulegen und es liegt jetzt an der Fitness, das wäre zu einfach.
Wolf, du kennst dieses geile Stadion hier in Dresden. Ja. Man hat den viertbesten Zuschauerschnitt in der zweiten Bundesliga. Da könnte man meinen, man ist so richtig heimstark. Aber vor dem letzten Spieltag ist Dynamo Dresden sogar mit nur 5 Heimsiegen das schwächste Heimteam.
Das kann ich nicht begreifen. Das kann ich wirklich nicht begreifen. Ich war das letzte Mal hier, DFB-Pokal gegen den FC Schalke. Die meisten werden sich daran erinnern.
Ging gut aus für Dynamo.
Es war ein Fest. Es war ein Fest und ich habe auf dem Sender gesagt, da muss ich, kann manche Erstligist kann sich da mal eine Scheibe abschneiden. Was ich nicht verstehe oder was möglicherweise ein Erklärungsansatz ist, ist, dass die Spieler sich auch ein Stück weit eingeschüchtert fühlen. Also auf Schalke argumentiert man so. Das Emotion ist ein großes Gut, aber es ist eben auch ein gefährliches Gut, weil es in beide Richtungen schlagen kann. Ich will das jetzt gar nicht zu hoch hängen, weil ich glaube, du gehst da raus, isst deine 2 rohen Fleischstücke und bist bereit, alles zu tun über 90 Minuten. Also diese Statistik erklärt sich mir bedingt, ehrlicherweise.
Legt ihr nochmal Fleischstücke für den Sonntag auf den Grill?
Wir versuchen so viel wie möglich Fleischstücke auf den Grill zu legen. Nein, das machen die Spieler selber.
Also wird genügend Fleisch da sein. Glaubst du, dass der Druck manchmal zu groß ist?
Das ist schwierig. Also es ist... Fluch und Segen zugleich, das stimmt schon. Also ich denke, dass die Fans oder das ganze Stadion, der ganze Verein alles dafür tun würde. Ich erkenne es jeden Tag oder ich merke es jeden Tag im Umgang auch mit allen meinen Kollegen. Jeder ist sowas von brutal leidenschaftlich für den Verein. Das ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, weil das fast eine Liebe ist, ne, die entstanden ist bei vielen. Und die würden Tag und Nacht für alles für die Spieler tun. Und ich glaube, das kann auch Druck sein für die Spieler. Also es ist genauso unsere Fans, die wirklich versuchen, mit allen ihren Mitteln unsere Spieler zu pushen, was bis hin zu Weltklasse ist, was da passiert. Aber ich kann mir vorstellen, die jungen Spieler fühlen sich damit teilweise vielleicht ein Stück weit unter Druck gesetzt, weil sie damit vielleicht Angst haben, die Erwartungen nicht erfüllen zu können.
Aber der Hinweis für Sonntag lautet jetzt nicht, ja, nicht nachlassen, sondern 90 Minuten Vollgas geben gegen Union Berlin. Aber Dixi, was ich mich frage, Marco Hartmann als Kapitän geht voran, ist ein absoluter Führungsspieler. Aber fehlen der Mannschaft vielleicht noch ein paar weitere von der Sorte? Stichwort Führungsspieler.
Also ich glaube schon, dass die Mannschaft insgesamt auf dem Platz viel zu ruhig ist. Das geht hinten beim Torhüter los, geht in die Viererkette hinein. Wir hatten vor 3 oder 4 Jahren mit Hefele einen Manndecker spielen, einen Innenverteidiger spielen, der die Mannschaft richtig gepusht hat. Und dann kannst du das dann dementsprechend auch weiter nach vorn machen. Das fehlt, glaube ich, insgesamt. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir in den Schlussminuten sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben. Das darf ganz einfach nicht passieren. Da muss jemand da sein, der nochmal die Mannschaft pusht, nochmal aufruft zur Konzentration über die 90 plus 5 Minuten.
Christian, einer dieser Führungsspieler bei Dynamo ist und war Lumpi Lamberts. Der hat im Hinspiel gegen Union Berlin Tor geschossen, hat nicht viele Tore geschossen, aber das war ein ganz, ganz wichtiges, dieses 1:0 gegen Union Berlin. Also da hat er eine Duftmarke gesetzt.
Ja, also um das Thema mal aufzunehmen mit den erfahrenen Spielern, nicht mit der Duftmarke gegen Union Berlin. Ich glaube, dass eine Mannschaft immer Führung benötigt und die darf nicht nur von außen kommen. Eine Mannschaft muss sich auch von innen führen. Da kann der Trainer draußen erzählen oder eine Vorgabe geben. Das ist zwar wunderbar, aber die Mannschaft muss es nachher von alleine auch tun. Und das über 90, 95 Minuten zu machen, umzusetzen, ist eigentlich die größte Herausforderung. Weil wenn hier 30.000 im Stadion brüllen, hört dich als Trainer niemand mehr. Das muss von alleine funktionieren. Das muss so automatisiert sein, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Und dazu brauchst du Führungskräfte. Und wenn du da ein paar weniger von hast, ist logisch, dass dann hinten raus auch mal Dinge fehlen.
Das aber die kann man sich ja nicht schnitzen, die Führungsspieler. Ich stehe doch morgen früh um 5 nicht auf und sage, ich bin jetzt Führungsspieler.
Dann kommt das nächste Thema. Ich glaube, wir haben im deutschen Fußball das, was da so nachkommt, ein bisschen ein Mentalitäts- oder ein Typenproblem. Ja. Weil mir ist das ein bisschen zu sehr durchgespült. Ja, das passiert aufgrund der Ausbildung, aufgrund der Situation, die dieses Land auch insgesamt hat, dass wir gerne was Angepasstes immer hätten, was nicht gleich aneckt. Und das hilft natürlich einer Mannschaft nicht, oder beziehungsweise einem Führungsmenschen nicht, weil er sich nur durch Reibung und durch Konfliktpotenzial und Konfliktfähigkeit erst entwickelt. Wenn das nicht da ist in den Mannschaften und in den Vereinen, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und das haben wir zu oft. Und deswegen fällt es immer mehr auf, dass es keine Führungsspieler gibt. Wir haben das in Dresden, wo es nur der eine ist. Ich darf gar nicht über Union nachdenken, wo es fast schon gar keiner mehr ist. Da fallen mir dann noch 10 andere ein, wenn ich dann tiefer drüber nachdenke. Und da muss man aber hinkommen, wenn man mehr will. Wenn du oben rein willst, wenn du mal die erste Liga schaffen willst, musst du das einfach produzieren. Das musst du dir in deiner täglichen Arbeit wirklich mit harten Bandagen auch erarbeiten, ohne jetzt die Regeln zu verlieren. Das kann man und das schafft man, das ist bloß ein bisschen anstrengender.
Christian, ich will nochmals ganz kurz auch auf Lumpi Lamberts zu sprechen kommen, der auf jeden Fall einer war von diesen Führungsspielern, einer, der immer seine Meinung gesagt hat, der jetzt im Sommer gehen wird, zuletzt dann nicht mehr so häufig gespielt hat, aber ich kann mir vorstellen, ihr sagt, 3 Jahre Lumpi Lamberts und Dynamo Dresden, das war auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte und dafür kann man sich definitiv bei ihm bedanken.
100%. Also der Lumpi hat ja, also Führung oder Führungsspieler sind ja vor allem die Spieler, die auch Lösungen geben können. Ne? Die Spieler führen im Sinne von, wie schaffe ich es, dass meine Mitspieler so handeln, dass eben die Mannschaft Erfolg hat. Und da muss man schon beim Lumpi sagen, ist er halt einer, der auf dem Platz sehr kommunikativ war, der immer wieder auch Lösungen vorgibt, andere Spieler nicht nur durch Schreien irgendwie quasi angepusht hat, sondern immer auch Handlungslösungen gegeben hat, wo Spieler genau wissen, was habe ich zu tun. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, was Marco Hartmann auch sehr gut kann. Also, und seine Art und Weise, wie er auf dem Platz agiert hat, laufstark war, immer wieder auch ruhig geblieben ist in Situationen, wo Druck entstanden ist, den Druck dadurch genommen hat und quasi auch das Gesicht des Aufstiegs mitgeworden ist, unseres Weges, muss man absolut Danke sagen. Also tolle, tolle Leistung.
Es gibt ein paar Spieler, die sagen, ich bin vom Naturell kein Führungsspieler, aber ein paar können das und führen diese Aufgaben dann auch aus. Werdet ihr mit Blick auf die neue Saison über mögliche Zugänge und wo ihr da nachschaut, wollen wir gleich noch reden, aber wird das ein Kriterium sein, wo ihr stärker schaut?
Ja, auch. Aber ich finde auch, Führungsspieler kann man nicht unbedingt verpflichten. Führungsspieler entwickeln sich auch. Also gerade in der Mannschaft, Michael Hefele ist ein gutes Beispiel. In unserem ersten Jahr durfte ich ja auch noch Co-Trainer sein und da war der Michael Hefele überhaupt nicht der Michael Hefele, der dann im zweiten Jahr war. Also da war er, der hat er mit sich selber auch gehadert, der war dann auch mal draußen, war nicht mal in der Startelf. Und
die Verantwortung, die man ihm übertragen hat, hat er eben auch perfekt dann umgesetzt. Und ich glaube, genauso wie wir versuchen, Spieler in individualtaktischen, technischen Sachen zu entwickeln, sollten wir eben auch charakterlich vorgehen als Verein und versuchen eben Spieler mit Verantwortung zu übertragen oder Verantwortung einzufordern und somit die Spieler dann eben in eine Führungsrolle nicht zu drücken, aber versuchen einfach denen das zu geben.
Dixi, wir haben über die schwierige Saison, über mögliche Gründe schon gesprochen. Es war sicherlich auch ganz, ganz schwierig, dass der Verein seit Februar den krankheitsbedingten Ausfall von Sportgeschäftsführer Ralf Minge verkraften musste. Klar, man hat sich versucht, über die Saison hinweg schon breiter personell aufzustellen. Aber wie schwer wiegt sein Verlust als Identifikationsfigur und natürlich auch als Ansprechpartner für den einen oder anderen Spieler, der vielleicht aktuell nicht so zufrieden ist?
Ja, ich glaube schon, dass der Verlust von Ralf Minge auf jeden Fall sehr viel, sehr schlecht für uns war in diesem Moment. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Christian jetzt natürlich seine ganze Kraft dafür einsetzt, das dann dementsprechend auch so zu machen, dass wir gut in die kommende Saison kommen. Mit einer guten Mannschaft und wir hoffen natürlich alle, dass der Ralf Minge so schnell wie möglich zurückkommt.
Ralf, du hörst den Beifall. Wir senden ganz, ganz liebe, ganz, ganz herzliche Genesungswünsche an dich. Wir denken an dich und kommen bald wieder zurück. Das würden wir uns alle sehr, sehr wünschen. Christian, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wie geht's ihm und wie läuft der Austausch mit Ralf?
Ja, ich versuche mich schon mit ihm auszutauschen. Ich will aber ihn nicht mit Problemen belasten, sondern eher mit Lösungen konfrontieren. Es ist, ihm geht's besser, muss man schon sagen. Solange natürlich die Saison noch läuft, solange wir natürlich auch in diesen unsicheren Gewässern schwimmen, muss man sagen, ist der Ralf natürlich auch mental immer noch damit belastet. Das ist völlig normal, dafür ist sein Herz Dynamo. Und es wäre nicht der Ralf, wenn ihn das nie noch extrem dann auch fordern würde. Aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg. Die Entscheidungen waren eine gute Grundlage auch für ihn. Sehr, sehr wichtig. Ich hatte es ja vorhin angesprochen, viele, viele Menschen leben den Verein so sehr, dass die vielleicht übers Maß hinausgehen. Der Ralf, der Dixi hat auch gesagt, war Ansprechpartner für viele Menschen, war Gesicht. Der war überall immer da. Er hat von der Patenschaft der Giraffe bis alles wahrgenommen.
Sponsorenabend, alles überall und, Ansprechpartner für die Ultras.
Ich denke, wir tun ihm wirklich, oder wir werden dem Ding wirklich sehr gerecht, wenn wir ihn jetzt eben auch auf einen guten Weg wieder zurückkommen lassen und ihm genügend Zeit dann auch einräumen und alle in seinem Sinn sein Werk fortführen.
Ja. Und am Sonntag den Klassenerhalt bewerkstelligen. Wie hat sich für dich der Arbeitsalltag verändert, seitdem du in diese Führungsposition gerutscht bist?
Ist ein bisschen intensiver geworden. Man hat natürlich schon das Gefühl, mehr Verantwortung zu tragen. Man versucht natürlich auch viele Baustellen gleich anzugehen, völlig verrückt. Zu denken, dass man viele Sachen dann möglichst schnell auch nicht korrigieren kann, aber bearbeiten kann. Ich sag mal, vom Umfang her ist es einfach intensiver geworden, nicht viel Neues, weil der Ralf uns, seine Mitarbeiter, ja schon immer sehr autark handeln lassen hat und alle mit ins Boot genommen hat. Das war ja auch das, warum sich jeder beim Ralf so entwickeln konnte. Und deswegen ist nicht viel Neues, sondern ist einfach intensiver und ja, ich versuche da meine beste Kraft da reinzustecken.
Christian, wenn es jetzt um die Planung der neuen Saison geht, habt ihr sicherlich den Worst Case, den Abstieg, irgendwie einkalkuliert. Wie ist das Ganze oder wie läuft das Ganze ab? Es sind ja brutale Einschnitte, allein Fernsehgeld. In der zweiten Bundesliga würdet ihr auf jeden Fall über 8 Millionen liegen, in der dritten Liga über 1 Million, da ist der Ärmelsponsor schon eingerechnet. Also gerade mal ein Achtel. Dazu haben aktuell so roundabout 10 Spieler nur einen Vertrag für Liga 3. Wie würde das ablaufen? Ich will gar nicht so lange über das Thema reden, aber wenigstens mal eine kurze Ausführung.
Also ich möchte auch nicht lange über das Thema reden, weil es
kann ich mir vorstellen,
nicht Thema sein wird. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz würde man ja fahrlässig handeln, wenn man es völlig ausblendet. Kaderplanung ist dabei natürlich das größte Thema. Wie geht man um?
Sollte der Worst Case eintreten, sind wir total vorbereitet, genauso wie wir es damals vor 4 Jahren waren. Als wir unseren Weg natürlich auch definiert haben, Dynamo deutlich deutscher zu machen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden, sondern einfach auch unseren Scouting-Fokus einzugrenzen, regional, national zu bleiben. Und somit konnten wir uns dann auch relativ schnell auf Spieler entscheiden. Ich glaube, wir haben, der Ralf oder unser Team hat dann in den ersten Wochen, ich glaube, wir haben 18 Transferentscheidungen gleich durchgeprügelt, mehr oder weniger, haben dann die neue Mannschaft aufgebaut. Und jetzt, damals waren es 3 Verträge, glaube ich, die noch Bestand hatten. Jetzt sind wir
schon
10.
Ein bisschen weiter.
Jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter und wir sind mindestens genauso wieder aufgestellt, aber ich gehe nicht davon aus, dass es Thema sein wird.
Das klingt gut. Und wir gehen auch vom positiven Fall aus. Dixi, auf welchen Positionen würdest du denn Handlungsbedarf, personellen Handlungsbedarf für den Sommer sehen?
Ja, das ist natürlich im Moment schwierig zu sagen. Ne? Das,
ach, so genau wollte ich es gar nicht wissen.
Ich bin auch, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Christian weiß das besser.
Christian, ich hätte dich natürlich jetzt auch nochmal gefragt. Letzte Saison zum Beispiel hattet ihr relativ früh Planungssicherheit. In dieser Saison ist es, dadurch, dass die sportliche Zukunft noch nicht ganz geklärt ist, sicherlich nicht unbedingt einfacher, oder?
Nicht, aber wir haben ja auch viele bestehende Verträge.
Mhm.
Das heißt, so viele Baustellen haben wir gar nicht. Und ich bin großer Fan davon, sich nicht selbst zu überholen. Also jetzt irgendwie Dinge zu machen, die nur damit man was gemacht hat und damit man ja schnell planen kann. Also ich bin absoluter Fan, sein Bauchgefühl und seine Überzeugung der ganzen Sache Kraft zu verleihen. Und wenn es eine Woche länger dauert, dann ist es eben so. Wir sind auch da wieder vorbereitet und es hat sich auch oft gezeigt jetzt, dass wir späte Transfers noch getätigt haben, die dann gut gegriffen haben. Also wir haben wenig Baustellen, also, und von daher können wir uns da auch Zeit lassen, das bestmöglich vorbereiten.
Kannst du mir schon ein paar Namen nennen?
Dann hinten.
Ich wollte ja wenigstens mal nachgefragt haben. Aber du hast im Interview mit der Sächsischen Zeitung gesagt, man braucht für unterschiedliche Positionen immer eigentlich mindestens 3 Spieler so in der Pipeline, wo man gucken muss, okay, könnte das passen, weil sich der Spieler vielleicht auch unterschiedlich dann entscheidet. Und ich kann mir natürlich vorstellen, die Spieler wollen ja dann auch noch wissen, wo es bei euch dann sportlich lang geht.
Ja, natürlich. Also es 3, 5, je nachdem.
10.
Keine Ahnung. Also es ist so unterschiedlich. Normales Scouting, wie es heute im professionellen Verein passiert, das ist ja nichts Besonderes, dass dann jemand 3 Spieler pro Position auf dem Schirm hat. Das kann ja der normale Fernsehzuschauer sagen, der und der Spieler gefällt mir. Also nein, ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man Überzeugung walten lässt, wenn es so ist, dass man nicht planen kann und ein Spieler dadurch abspringt, quasi aus diesen Positionen, die man sich in seinem Ranking, dann ist es so, dann hat man trotzdem noch bei Möglichkeiten, seinen Kader so aufzustellen und dann zu reagieren. Was war jetzt die Frage? Tut mir leid.
Wie viele Spieler du so in der Pipeline hast für die Position?
Ach, wir als Team haben wirklich viele. Wir versuchen, wie gesagt, ganz Deutschland zu kennen. Also in den ersten 4 Ligen. Wir versuchen in Österreich und der Schweiz gut aufzustellen, uns aufzustellen, weil das die deutschsprachigen Länder sind, um auch die Integration leicht fallen zu lassen. Und versuchen natürlich darüber hinaus auch unseren Scouting-Fokus auszudehnen. Aber bevor wir da einen Spieler verpflichten, dann ist es schon ein längerer Weg.
1, 2 Sachen will ich dich noch ansprechen, die ich noch mal ganz kurz grillen. Stichwort Marcel Franke. Wird es einen Austausch mit England, mit Norwich geben? Oder ist der über den Sommer hinaus nicht zu halten?
Es gibt den Austausch. Es ist sehr offen, das Thema. Also Marcel will natürlich auch wieder zurück. Ich glaube nicht, dass der Marcel nach England gegangen ist, um nach 2 Monaten, wo es nicht lief, dann zu sagen, okay, hier streiche ich jetzt die Segel, sondern er wird jetzt diese Chance bei Dynamo, bei seinem Herzensverein wahrgenommen haben, dieses Leihhalbe Jahr und wird jetzt zurückgehen und dort nochmal angreifen. Also das kann ihm auch keiner verübeln.
Muss man sicherlich auch sehen, wie sich dort die Trainerfrage entwickelt, das ist ja sicherlich auch noch nicht ganz geklärt.
Und ich denke, der Marcel wird das nochmal probieren und wenn er es wieder nicht schaffen sollte, was ich nicht glaube, weil er wirklich ein herzensguter Mensch ist, ein professioneller Spieler, ein Indianer. Und also dann kann man darüber nochmal sprechen, aber da sind wir weit, weit weg von den Möglichkeiten.
Wir haben die Abgänge im letzten Sommer erwähnt. Wie sieht es in diesem Sommer aus? Wird ja immer mal wieder von ein paar Spielern gesprochen. Stichwort Heise, Duljevic, Kone, kann man immer wieder lesen. Droht uns ein Ausbluten oder droht Dynamo ein Ausbluten?
Droht nicht.
Weil alle einen Vertrag haben, aber...
Es haben alle einen Vertrag. Ja, bei manchen, die noch länger Vertrag haben, vor allem
wird es definitiv keinen Verkauf geben. Da versuche ich mich bestmöglich einzusetzen. Nein, also wir versuchen natürlich, das ist ja auch unser Weg jetzt zu sagen, wir wollen nicht immer nur ein Durchlaufverein sein, jetzt wo sich die Spieler dann akklimatisieren und in der Liga ankommen und wie der Stefan letztes Jahr 16 Tore machen, dann wieder einen neuen Schritt gehen. Nee, wir wollen bewusst auch dahin kommen, dass die Kunes und Duljevics und dieser Welt hier vielleicht einen großen Schritt machen und uns zum Erfolg helfen und dann dürfen sie gehen.
Ja. Letzte Sache. Zu den Personalien. Ein Spieler wie Patrick Möschel, der ist im letzten Sommer gekommen, hat in der Hinrunde häufig gespielt, in der Rückrunde keine Schnitte mehr gesehen, nicht ein Einsatz. Was ist denn da passiert?
Es ist wie mit der Mannschaft. Also es ist immer wieder eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen. Ich glaube, dass sowohl wir als Verein als auch der Spieler seinen Beitrag dazu liefern, dass es vielleicht mit einer gewissen Form nicht mehr so funktioniert. Ich finde, der Patrick ist trotzdem ein Spieler, der vor allem am Anfang der Saison gezeigt hat, was seine Stärken sind mit seinem Tempo, sich mental richtig gut eingebracht hat. Jetzt hat er gerade so seinen kleinen Knick. Ich meine, er ist dann das erste Mal so aus Österreich raus, aus seinem Ried, bei allem Respekt, dann nach Dresden gekommen, in ein neues Land. Ich glaube, wir werden noch viel Spreu an dem Jungen haben. Also er hat gutes Potenzial, er hat ein gutes Tempo, er hat ein gutes Herz und das wird sich auch auszahlen.
Wolf, kann diese Saison von Dynamo Dresden, wir haben ja jetzt schon einiges gehört, am Ende vielleicht auch ein wertvoller Lernprozess sein, dass man mit Drucksituationen, mit schwierigen Situationen umgehen kann? Beispiel Fortuna Düsseldorf. Die haben sich in der letzten Saison wirklich tatsächlich erst am letzten Spieltag gerettet und in dieser Saison, wenn ich mich nicht ganz irre, steigen sie auf.
Hundertprozentig. Es wird hundertprozentig so sein, wenn es tatsächlich so ist, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Wir haben über Führungsspieler gesprochen, wir haben darüber geredet, dass sie sich über Zeiträume entwickeln müssen und am besten entwickelt man sich in Extremsituationen. Und wenn jetzt 80% der Mannschaft im Moment mit dem Rücken zur Wand steht und in der kommenden Saison hier bei Dynamo Dresden weiterhin spielt, dann bringen die ja natürlich einen unglaublichen Erfahrungsschatz mit für enge Spiele und für enge Situationen. Nur grundsätzlich muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, in was für einer Liga man letztlich aktiv ist. Und dass es um so viele verschiedene Faktoren geht, also auch weiche Faktoren, wo es darum geht, hat eine Mannschaft einen Lauf. Der VfL Bochum war vor ein paar Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, hat den Trainer entlassen wegen Erfolglosigkeit. Die haben gedacht, wir nehmen die Truppe aus dem Spielbetrieb raus. Ja, 4 Wochen später ist Robin Dutt ein überall gescheiterter Trainer, wo alle sagten, was ist denn mit euch los, dass ihr auf einmal, wo findet ihr denn Robin Dutt? Mhm. Ja, wo war der denn die ganze Zeit? Aus welchem Kellergeschoss habt ihr den denn geholt? Er steht da an der Seitenlinie, gewinnt nur noch und kann bis kurz vor Schluss aufsteigen. Also was ich damit sagen will, ist, dass die Unterschiede so minimal sind und dass du dann natürlich auch darauf vertrauen musst, als von vereinsseitig alles dafür getan zu haben, jetzt natürlich unschätzbare Erfahrungen sammelst und es dann auch schaffen musst, wenn du denn mal oben anklopfen willst, was ich sehr hoffe nebenbei bemerkt, dass du mal eine Welle erwischt und diese Welle dann auch über einen gewissen Zeitraum reitest. Und dann und auch nur dann bist du in der Lage, in der zweiten Fußball-Bundesliga als Verein wie Dynamo Dresden aufzusteigen. Also die Arrivierten musst du ein bisschen rausrechnen, aber nur dann wird es funktionieren.
Die Welle haben in dieser Saison Kiel, Nürnberg und Düsseldorf erwischt. Sind das die korrekten Kandidaten, die dort oben stehen? Ich habe mir sagen lassen, über Düsseldorf freuen sich einige im Hause Fuß.
Ja, über Düsseldorf, ja, meine Frau freut sich, das stimmt. Ja, aber ich auch, weil ich bin mit Friedhelm Funkel gut befreundet, also ich wünsche ihm nur das Beste. Also insofern ist es alles in Ordnung, aber wenn ich vor einem Jahr mit ihm geredet habe, hat er nicht das Gefühl, einen Aufsteiger zu trainieren, mit Verlaub. Und er hätte auch ganz entspannt noch ein Jahr zweite Liga gemacht und auch noch 2 Jahre zweite Liga, glaube ich.
Aber es zeigt doch irgendwie, Friedhelm Funkel 64 über den Grand-Senior der Trainergilde, ja. Jupp Heynckes gesagt niemand. Also es ist schon so, dass man sehen kann, okay, die alten Säcke können es.
Aber Friedhelm hat natürlich eine wahnsinnige Gabe, die auch Jupp Heynckes hat. Ja. Er kann mit Menschen umgehen. Und das ist ein Faktor, der manchmal zu kurz greift. Das sind Fußballer, die in der Lage sind, die Jungs anzupacken. Horst Rubesch, jeder Spieler, der unter Horst Rubesch gearbeitet hat, sagt, was für ein geiler Typ. Also das ist eine Vaterfigur mit Autorität.
Selbst die Frauen jetzt.
Und die Frauen. Ja, Und mit Know-how. Also du findest niemanden, der auch nur ein schlechtes Wort über diese Trainer sagt.
Ist doch gut. Also dass es auch die erfahrenen Trainer
können. Total.
Ich will nicht sagen, dass Uwe Neuhaus ein alter Sack ist, sonst kriege ich gleich wieder einen Rüffel. Aber auch denen wird das freuen, dass erfahrene Trainer durchaus ein Trumpf sein können. Also in dieser Liga, in dieser zweiten Bundesliga. Ja. Kiel, neben Düsseldorf und Nürnberg ist aber wohl die Überraschung oder die sportliche positive Überraschung schlechthin, oder Christian?
Ja, auf jeden Fall, aber da kann man es ja erkennen, wie es gehen kann, wenn du auf so einer besagten Welle dann rumreitest.
Dort tatsächlich Welle.
Ja, und die hatten zwischendurch auch ihre Schwächephase, vor allen Dingen in der zweiten Halbserie. Aber das ist dann möglich, ja? Mit einem guten jungen Trainer, mit Markus, der jetzt nach Köln geht, mit dem habe ich selbst früher noch zusammengespielt, echt ein dufter Typ, der hat es geschafft, seine Mentalität oder seine Atmosphäre auf die Mannschaft zu übertragen, die Disziplin vorzugeben in der Taktik, und die haben es dann auch wirklich sensationell umgesetzt, und die hatten den Vorteil mit dem Aufstieg, der Gemeinsamkeit, die man da entwickelt hat, die Erfahrung, die man hat, als Mannschaft Erfolg haben zu können. Gut, jetzt haben sie scheinbar leider ein zu kleines Stadion, müssen sie dann wahrscheinlich woanders spielen, wenn sie aufsteigen.
Was machen wir da? Wenn die aufsteigen sollten, kein Stadion heute?
Ja,
die
Meldung? Also der HSV sagt, wir stellen den Volkspark nicht zur Verfügung. Möglicherweise werden sie es müssen, wer weiß es schon. Das wird spannend.
Also nochmal, ernsthaft, heute kam die Meldung, das Stadion sind ja nur 10.000 Zuschauer. Man braucht für die erste Liga ein Stadion mit 15.000 Plätzen. Und es gibt keine Ausnahmegenehmigung für Holstein Kiel, falls sie aufsteigen sollten.
Aber die haben da oben, glaube ich, ganz viel Geld, die kriegen das schon hin. Die schaffen das, bin ich mir sicher dann.
Aber innerhalb von 2 Monaten baut man kein neues Stadion oder baut man nicht 5.000 zusätzliche Plätze?
Also ich habe mal im Verein gearbeitet, da hat man das selbst gemacht. Ne?
Ja, stimmt.
Das
stimmt.
Geht auch.
Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also, wir haben heute schon so häufiger drüber geredet, über diese zweite Bundesliga, über diese ganze Ausgeglichenheit in Liga 2. Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal oder ein Zeichen von Schwäche dieser Liga?
Ich sehe es ja als Qualitätsmerkmal. Also es kommen immer mehr Spieler auch von außen dazu, beziehungsweise wechseln innerhalb die Vereine in der zweiten Liga. Und ich glaube, gerade unter dem Thema taktische Weiterentwicklung, Gegnervorbereitung, Anpassung auf den Gegner, der kommt. Ich hatte vorhin Sandhausen genannt. Wirklich, es war beeindruckend für uns, auch im Vorfeld zu sehen, wie jeder Spieler seine Aufgabe umsetzt. Kiel ist ein super Beispiel, die mit einer eigenen Taktik im Ballbesitz eben und das Thema, was wir vorhin hatten, Tempospiel, also wie sie da eben auch die Liga überraschen. Also wir hatten auch in unserer Analyse gemerkt, die spielen pro Halbzeit 20 bis 30 Pässe einfach auf die gegnerische Kette immer wieder. Das muss zu Erfolg führen irgendwann, weil du ein gutes Risiko gehst. Variable Spieler, also ich sehe es eher als Qualität, dass die Liga besser wird.
Dixi, Nürnberg oder Düsseldorf hätten mit ihrer Punktzahl, die sie in dieser Saison erreichen können, in der letzten Saison nicht mal die Relegation erreicht. Da hatte Braunschweig am Ende 66 Zähler. Wie siehst du das mit der Qualität dieser Liga?
Ich habe dazu eine andere Meinung. Ich denke, wenn die Hälfte, über der Hälfte in einer Liga abstiegsbedroht ist, dann ist das kein Zeichen von Qualität. Und man muss natürlich auch sehen, Düsseldorf, Nürnberg, die haben auch große Probleme gehabt, haben sich zuletzt ein bisschen stabilisiert und das hat schon zugereicht, um Erster bzw. Zweiter zu werden. Vor Kiel ziehe ich einen Hut, wie sie das gemacht haben, muss man ganz einfach sagen, aufgestiegen und jetzt in der Relegation. Das sind zwei erfolgreiche Jahre und man muss dann abwarten, wie es in Kiel weitergeht. Aber es sind natürlich auch Mannschaften dabei wie Ingolstadt, die als großer Favorit gehandelt worden sind, die ganz einfach enttäuscht haben.
Wer ist denn die größte Enttäuschung in Liga 2? Wir haben ja mehrere, Dixi hat Ingolstadt genannt. Es gibt Union Berlin, es gibt Eintracht Braunschweig. Man kann über Kaiserslautern sprechen. Wer ist die größte?
Braunschweig. Also für mich ist es Braunschweig.
Okay.
Relativ eindeutig. Ich bin im Übrigen bei Dixi Dörner. Ich finde auch nicht, dass es ein Qualitätsmerkmal ist. Also es ist... Es geht letztlich darum, wer verhindert Fußball am besten. Und wer das am erfolgreichsten tut, ist vorne mit dabei oder hat gute Chancen mit dabei zu sein. Aber da reden wir in der ersten Fußball-Bundesliga auch drüber, die Bayern mal außen vor. Also es ist ja ein grundsätzliches Phänomen in den beiden höchsten deutschen Spielklassen.
Ja, das wollte ich sagen. Also in der ersten Liga ist ja nicht groß anders.
Ja.
Ne? Also und dann fragt man sich ja, was ist jetzt die Qualität? Ist es die Qualität, das zu verhindern? Also Ich sehe es schon stark, wenn Spieler sich so fokussieren können auf den Plan. Also muss ich sagen, beim FC Schalke ist ein gutes Beispiel, oder? Ich finde, das ist schon eine Qualität.
Das steht ja außer Frage, aber es ist jetzt nicht schön anzugucken. Und du sagst auch nicht, dass du ein besonders gutes Spiel gesehen hast, wenn du ein 1-0 von Schalke gegen, weiß ich nicht, Mainz oder so gesehen hast.
Ja, aber wenn erster, zweiter Bayern gegen Schalke und Schalke schießt einmal aufs Tor.
Ja.
Das ist jetzt...
Ich war es bei dem Spiel so erstmal ums Verhindern.
Ja, aber gehen wir mal in die zweite Liga zurück.
Ja.
Wenn man sich die Etats anguckt der Mannschaften, die sind ja jetzt nicht so weit auseinander.
Ja.
Ja, dann kriegst du natürlich auch überall das Gleiche. Und wenn du immer alles Gleiche kriegst, dann sind die Ergebnisse auch mal so, mal so. Das geht ja nicht anders. Es sei denn, du hast einen Überflieger drin, der auf einmal 60 Millionen in der zweiten Liga ausgibt. Der hat übrigens dann auch 86 Punkte.
Das ist sicherlich möglich, aber Eintracht Braunschweig hatte ja bessere Voraussetzungen dieser Saison.
Aber jetzt nun, 2-4 Millionen Euro mehr zu haben in der zweiten Liga, ändert ja nicht deine Scouting-Aktivitäten. Deswegen fischst du ja nicht auch urplötzlich in einem anderen Teich, den du dann besser bezahlen kannst als alle anderen. Ist ja gar nicht der Fall. Du musst nur mit deinen Möglichkeiten an Geld das Beste aus diesem Teich fischen für deine Philosophie, die du hast. Und es fängt eigentlich da an, was hat der Verein denn eigentlich für eine Philosophie? Was will der denn eigentlich sehen? Und nicht, auch was habe ich denn jetzt wieder gesehen?
Aber dort ist ein Trainer seit 10 Jahren im Amt. Ich glaube schon, dass Braunschweig, um dort mal beim Thema zu bleiben, eine gewisse Philosophie hatte. Und nicht
genau
so viele
zu der Abgänge. Philosophie die falschen Spieler verpflichtet hat.
Möglicherweise.
Sonst hätte es ja anders funktioniert.
Möglicherweise.
Und das musst du normalerweise permanent analysieren. Kannst dir dafür nicht die Zeit nehmen, das im Saisonende zu machen.
Zeigt das, Wolf, möglicherweise, dass die Personalie Lieberknecht nach 10 Jahren zum Saisonende vielleicht...
Es wird mir brutal wehtun, weil ich halte den für einen großartigen Typ. Es fällt mir aus der Distanz schwer, das seriös zu beurteilen. Das sage ich ganz ehrlich. Insofern will ich mir diesbezüglich keine Meinung anmaßen. Ich weiß, dass ich viele interessante Gespräche hatte mit ihm und er sehr, sehr plausibel jeweils erklären konnte, wie er vorhat, in Spiele zu gehen mit der Mannschaft und das dann auch dann zum Teil wirklich perfekt umgesetzt wurde und es fehlte eine Kleinigkeit und dann geht das Spiel verloren.
Aber Christian, wenn man den Namen Lieberknecht beim Google eingibt, dann vervollständigt die Suchmaschine und es kommen als erste Worte zur Vervollständigung. Trainer, entlassen und Union Berlin. Ist das alles ein Zufall?
Scheinbar, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich mache ja eine Google nicht.
Ja, aber die Suchmaschine tut sich, glaube ich, auf die Mengen der Anfragen.
Ja, aber nochmal zurück zu dem Thema, Thorsten Lieberknecht, Braunschweig ja oder nein. Klar reflektiert er das gut, was da schiefgelaufen ist. Das ist ja auch wunderbar, aber wie geht es denn weiter? Wie mache ich denn aus den nächsten 8 Millionen, die ich für meine Mannschaft zur Verfügung habe, wieder das, was ich will? Das ist doch das alles
Entscheidende. Also liegt zum Sportdirektor.
Unabhängig davon, es gibt einen Trainer, dem stelle ich eine Mannschaft zur Verfügung und der muss mir klipp und klar erklären, was ich in den nächsten 12 bis 18 Monaten bekomme. Anders funktioniert das doch nicht. Und das ist die Frage, ist das denn wirklich so, dass Braunschweig mit dem neuen Plan dann auch wieder dahin kommt, wo sie alle wollen? Und das können wir hier gar nicht bewerten, weil das müssen die intern machen, aber anders geht's nicht.
Also mit etwas Distanz auf die Sache zu gucken, weil wir vorhin das Beispiel Schalke hatten, was Tedesco perfekt gemacht hat beim FC Schalke, ist die Grenzen des Machbaren bis an den Rand ausgefahren. Das heißt, du stehst als Vereinsverantwortlicher neben deinem Trainer, guckst auf deine Mannschaft und du musst zu dem Schluss kommen, der hat 100 von 100 rausgeholt und damit perfekte Arbeit geleistet. Wenn du jetzt auf Braunschweig guckst, werden sowohl der Trainer als auch die Vereinsspitze zu dem Schluss kommen, es sind wahrscheinlich nur 20 von 100. Daraus resultiert irgendeine Konsequenz. Es liegt mir fern, irgendeine Trainerablösung zu fordern, weil Lieberknecht sich im Zweifel mit der Position, die er im Verein hat, nur selbst entlassen kann. Ich würde es auch falsch finden, sich jetzt nach diesem schwächeren Jahr von ihm zu trennen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, Kontinuität bringt dich am langen Ende am weitesten. Und Lieberknecht sieht das als persönliche Herausforderung und hat auch persönlich den Anspruch, wenn er den Club übergibt, dann übergibt er ihn Scheckheft gepflegt und nicht im halbfertigen Zustand, so wie jetzt.
Ja, also Eintracht Braunschweig haben wir damit jetzt, glaube ich, abgehandelt. Wollen wir mal ein bisschen über Union Berlin sprechen. Da haben Sie im Interview mit dem Kicker gesagt, der Mannschaft fehle es an Mentalität und Qualität. Das sagen Sie von einer Mannschaft, die sich vor der Saison anschickte, eigentlich aufzusteigen?
Also ich darf das sagen, weil ich die Mannschaft gar nicht zusammengestellt habe. Ja, und nee, die Mannschaft hat ein riesengroßes Mentalitätsproblem. Das muss man ganz klar sagen. Wenn ich da oben rein will, muss ich mich einfach in den entscheidenden Spielen wesentlich mehr und intensiver im Spiel präsentieren und agieren. Das haben wir in der vergangenen Saison gehabt, in den entscheidenden Spielen gegen Stuttgart, in Hannover, in Braunschweig, wo am Ende die letzte Konsequenz, das letzte Müh gefehlt hat. Wenn ich das nicht bringe, steige ich nicht auf. Und das ist in dieser Saison wieder passiert und eigentlich schon von Anfang an. Warum man das in der Saisonanalyse nicht gesehen hat und dann gegenjustiert hat mit Spielern, die genau dieses Thema verändern, keine Ahnung, stecke ich nicht drin, bin ich zu weit weg. Aber das hätte man machen müssen, wenn man rausgibt, man will ganz, ganz oben angreifen, man will ganz, ganz oben dabei sein. Und die letzte Mitgliederversammlung, die ich gehört habe, da war noch das klare Ziel, Aufstieg. Das dann einzukassieren, einzuschecken und zu sagen, oh, wir haben uns hier zu weit aus dem Fenster gelehnt, wir ziehen jetzt hier eine andere Thematik, dann auch mit dem André Hofschneider, als man ja Jens Keller entlassen hat, setzen die dann ab Januar, Februar um. Dass man dann aber dem Thema treu geblieben ist und dann nicht schon wieder den Trainer gewechselt hat mit einem dritten Trainerwechsel in einer Saison, da muss ich dann wieder einen Hut ziehen, weil man gesagt hat, nee, das ziehen wir jetzt durch, das bringen wir jetzt bis zum Ende. Die Mannschaft hat die Qualität für den Abstiegskampf. Aber der Saisonstart, das Ziel, was man hatte, so weit entfernt nicht zu erreichen, also das ist schon beachtlich.
Aber Wolf, ganz ehrlich, die Entlassung von Jens Keller nur auf sportliche...
Ja, können wir darüber mal reden? Was ist da denn eigentlich geschehen?
Ja, da gibt es ja ganz...
Das gehört zu den Mysterien dieser Spielzeit.
Ja, definitiv.
Herr Beek, was können Sie dazu beitragen?
Gar nichts. Also ich habe auch ganz, ganz viele Themen gehört. Ganz, ganz viele Irritationen.
Es ist nicht nur auf Sportliche zurückzuführen.
Es ist also viel Gossip dabei.
Also ich hab dann rausgehört, dass es erst der Geschäftsführer Sport war, der den Trainer entlassen hat. Dann war es dann wieder der Präsident, der den Trainer entlassen hat. Dann waren es dann wieder alle gemeinsam. Also so richtig schlau ist man aus der Story nicht geworden.
Gut, kommen wir nochmal zum Warum.
Tja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es weiß, glaube ich, niemand.
War es ein Eigentor?
Es kommt darauf an, worum es ging. Also das ist ja... Das
Wolf, du bist doch jetzt auch super vernetzt.
Ja, also. Ich bin gut vernetzt, aber ich weiß doch nicht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Deshalb ist es also ist sehr interessant. Verein, es gibt so ein paar Trainerentlassungen, die so ein bisschen was Mystisches haben.
Schuster in Augsburg,
der ist vom Badezimmerschrank gelaufen, heißt es. Und deshalb entlässt man ihn, weil er vom Badezimmerschrank läuft. Das klingt logisch. Nicht.
Ja, aber also wie gesagt...
Ich kann da auch keine Luft reinbringen in die Nummer. Es hat, glaube ich, kaum jemand verstanden. Ja. Aber da muss intern irgendwas vorgefallen sein, was dann auch nicht nach draußen gehört. Das muss man ja nur akzeptieren. Ich weiß nicht was. Man vermutet ja an jeder Straßenecke.
Was vermutet man denn?
Das machen
wir.
Wir können ja quasi mal darüber reden. Ja, also ich will das nicht vertiefen. Aber es wäre schon interessant.
Über den Nachfolger von Jens Keller haben Sie neulich in eben jedem Kicker-Interview gesagt, wenn ich ihn höre, so getragen, so ruhig, so voller Allgemeinplätze, da denke ich, es spricht der nächste Papst. Zitat Ende. Also ein Kompliment klingt irgendwie anders.
Nein, das hält der André auch aus. Ich bin mit denen in der KJS früher gegangen, das weiß er auch, da war der auch schon so.
Für die Jüngeren müssen wir KJS vielleicht nochmal ganz
kurz... Kinder- und Jugendsportschule, also okay. Halt Nachwuchsleistungszentren, ja, mit ganz vielen Leitern, die hatten wir früher auch. Und das weiß er ja auch, dass er eigentlich nicht der Typ dafür ist. Und ich war ein bisschen überrascht, als es dann wirklich in den Abstiegskampf ging und eine Pressekonferenz lief bei Union Berlin und die Worte vom Cheftrainer kamen, wir brauchen hier nicht viele Worte verlieren. Wir müssen 3 Punkte holen. Ja, Abstiegskampf funktioniert so aber nicht. So haben sie dann übrigens auch gespielt. Du musst natürlich ein Feuer entfachen, selbst wenn es dir dreckig geht. Ja? Du musst den Verein mitführen, du musst so eine Fans, wie du bei Union hast, die musst du einfach mitnehmen, du musst das ganze Sponsorenthema mitnehmen. Das muss brennen. Das haben sie dann gemacht. Auf St. Pauli ist, glaube ich, der halbe Verein mitgefahren und schon gewinnt man 1-0. Und wie du vorhin ja auch sagtest, die gesamte Mannschaft hat den Kampf angenommen. Die gesamte Mannschaft steht hinter dem Thema. Und das fängt aber beim Trainer an. Und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich brauche ja nicht viele Worte verlieren. Weil nur über Worte leite ich eine Truppe. Über Worte kriege ich Menschen mit meiner Begeisterung auf mein Ziel geordnet. Aber ansonsten, und da muss ich sagen, also, das war dünnes Holz. Wenn man aber in der nächsten Saison mehr will, und in der nächsten Saison wieder angreifen möchte. Bin ich mal gespannt, wie da die Entscheidung ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Jens Keller zurückholen wird.
Also
da würde ich mich fast festlegen. Letzter Spieltag.
Wenn man wüsste, was vorgefallen ist.
letzter Spieltag, jetzt am Wochenende. Hofschneider und Neuhaus, die beiden Kumpels treffen aufeinander. Union seit Sonntag, seit dem 3:1 gegen Bochum gerettet, kann hier locker, fröhlich, frei aufspielen. Ist das jetzt Vor- oder Nachteil?
Also für Dynamo Dresden ist das Beste, was passieren konnte, dass es hier nicht so ein komisches Endspiel gibt.
Neuhaus hat gesagt, wir werden nicht telefonieren, es wird da nichts geben und das ist kein Vorteil.
Ja, das hätte ich ja auch gesagt. Aber eins ist auch klar, das ist der Klassenhalt für Dynamo, das wird ein sauberes Spiel, dass jeder das Gesicht auch behält und die drei Punkte hier bleiben und man nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder voll angreift. Ich glaube, das haben alle im Osten auch verdient.
Danke, Christian.
Ja, Dixi, wir schauen uns jetzt im Bild mal die Konstellation an. Also es gibt, ich habe das am Wochenende dann wieder gehört, es gibt ja noch den Fall des direkten Abstiegs. Also den, ganz ehrlich, den wollen wir vernachlässigen. Eher kriege ich in meinem Leben nochmal eine Kaltwelle, wie du sie früher getragen hast, Dixi. Und das wird nicht passieren. Schauen wir lieber auf die Fälle, wie Dynamo die Klasse halten wird. Und zwar ohne Relegation. Und zwar aus eigener Kraft mit einem Sieg und einem Unentschieden. Wie siehst du die Ausgangslage für Dynamo am Sonntag?
Also ich glaube, dass Dynamo eine gute Ausgangsposition besitzt. Wir spielen im eigenen Stadion. Wir brauchen in Anführungsstrichen nur das Spielgewinn gegen eine Mannschaft aus Union, gegen Union, die gesichert ist. Wir spielen also nicht gegen Bayern München oder Real Madrid. Und ich glaube, das Verkehrteste wäre, wenn unsere Mannschaft anfangen würde zu rechnen. Oder schaut, wie sieht es auf anderen Plätzen aus. Wir müssen versuchen, aus meiner Sicht hier, das Spiel zu übernehmen, druckvoll nach vorn zu spielen. Und dann, denke ich, wird es auch wieder mal an der Zeit, ein Heimspiel zu gewinnen. Das werden wir auch tun.
Ich will das ganz kurz aufnehmen. Am Sonntag in Aue wurden keine Zwischenergebnisse eingeblendet auf der Anzeigetafel. Wisst ihr schon, wie ihr das handhaben werdet am kommenden Wochenende?
Ich denke, wir werden es ähnlich handhaben. Also warum sollen wir uns mit anderen Ergebnissen beschäftigen, gerade in dem Fall, wo wir es in der eigenen Hand haben, wo wir nicht auf andere angewiesen sind. Und es ist nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir die Woche uns wieder voll fokussieren auf den Sieg oder den Punkt oder das Szenario, was wir erreichen müssen. Und auch nochmal bewusst werden, was wir eigentlich für Stärken haben, was wir die Saison auch schon geschafft haben und eben nicht immer den Negativfall bedenken, was alles passieren kann, sondern deutlich zu sagen, okay, das Potenzial steckt in der Mannschaft und das knallen wir dann auch raus.
Wie geht ihr es an? Also wie bereitet ihr die Mannschaft auf diesen Sonntag vor, damit, dafür habe ich jetzt lange gearbeitet und lange geprobt, wir am Sonntag kein blaues Wunder erleben? Lange, lange, lange dafür gearbeitet.
Eine Riesennummer.
Ja.
Fällt mir gut.
Also top, Jens.
Hat auch eine Woche gedauert.
War wirklich eine tolle Nummer. Wir gehen es genauso an wie die letzten Wochen. Wir wollen wirklich uns voll darauf fokussieren. Wir wollen, dass jeder Spieler sich fokussiert, dass jedem Spieler bewusst wird, um was es auch geht. Der Christian Beek hat es vorhin gesagt, wie viele Menschen auch für den Verein und für die Mannschaft arbeiten. Das darf nie ein Spieler vergessen, wie sehr die den lieben und den Verein und was damit auch passieren kann, wenn das eben zu Bruch geht. Und jedem Spieler muss das bewusst sein und wir leben das ganz genauso weiter, dass wir eben den Fokus enorm hochfahren oder hochhalten wollen. Und wer da nicht mitziehen kann, der darf dann übertrieben gesagt schon eine Woche eher in Urlaub. Also.
Ja, ich denke, die Mannschaft hat aber verstanden, worum es am Sonntag im 34. und letzten Akt gegen Union Berlin geht. Hören wir mal rein, was die Spieler vor diesem Spiel sagen.
Das ähnlich ist wie die letzten Wochen, dass alles in unserer Hand liegt. Dass wir entscheiden darüber, ob wir drinnen bleiben oder nicht. Und dafür, soweit ich weiß, glaube ich, müssen wir unbedingt einen Punkt holen, was natürlich keinen Sinn macht, auszurufen, auf Unentschieden zu spielen am Wochenende. Wir wollen gegen Union ein gutes Spiel machen und das Spiel möglichst zu Hause vor eigenen Zuschauern gewinnen.
Wir wissen um unsere Ausgangssituation. Rechnerisch ist noch alles möglich, das wissen wir auch. Aber trotzdem
Ja, wir haben ein Heimspiel gegen Union Berlin, wollen da unsere Aufgabe erledigen und dann müssen wir hoffentlich gar nicht auf die anderen gucken.
Ja, mal schauen. Ich denke, dadurch, dass Union durch ist, dass wir da vielleicht, ich meine, klar, auf Schützenhilfe können wir niemals mit rechnen. Ich glaube, insgesamt müssen wir natürlich wieder Vollgas geben, auch unter der Woche schon, dass wir da dranbleiben wie letzte Woche auch schon. Und ja, ich denke, ein Unentschieden würde dann normalerweise, denke ich mal, schon reichen. Aber ja, auch da, denke ich mal, gehen wir auf Sieg zu Hause nochmal beim letzten Heimspiel.
Christian, kann man sagen, ihr habt am Sonntag Matchball bei eigenem Aufschlag?
Kann man so sagen. Also, und wie gesagt, wir wollen auch nicht auf Unentschieden gehen. Also auch die Fans, die jetzt auch in den letzten Spielen, wo es auf alle drauf ankam, nochmal enorm zugelegt haben, versucht haben, eben die positive Stimmung auch in das Stadion zu transferieren. Düsseldorf war für mich herausragend, was da los war. Auch da nochmal ein deutliches Dankessignal zu setzen am letzten Heimspieltag mit dem ausverkauften Stadion bei einem Derby gegen Union Berlin. Was Besseres gibt es ja nicht. Und da als Mannschaft nochmal alles rauszuknallen, das ist eine absolute Pflicht.
Wolf, weil es Christian gerade gesagt hat, der Motivationscoach Dirk Schmidt hat mal gesagt, wenn ein Trainer sagt, Jungs, wir wollen nicht verlieren, wird genau das passieren. Mit Vermeidungszielen kann man keinen Menschen motivieren. Bedeutet im Umkehrschluss für mich, ja, nicht auf Unentschieden spielen. Das können eigentlich nur, oder das konnten früher nur, die Italiener.
Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja, es ist ja wahr. Also ich meine, du hast es auf dem Silbertablett liegen. Der pfeift an, du bist in der Liga, du hast ein bisschen Spaß. 30.000 flippen aus, so wie sie immer ausflippen. Abpfiff. Und du kriegst den Wimpel fürs nächste Jahr. So, danach einmal die Altstadt auf links ziehen, Urlaub und dann geht's weiter.
Klingt nach einem klaren Plan ja. Für Sonntag. Gut, dann frage ich euch beide mal. 6 Vereine sind ja noch in der Verlosung drin. Wen erwischt es denn am Sonntag direkt und wer geht in die Relegation? Ich habe heute den Sportskameraden Kevin Großkreuz gesehen im sozialen Netzwerk bei Instagram. Er hat gegrillt und hatte ein ziemlich lustiges T-Shirt an. Vielleicht sehen wir da das. Für die, die es nicht sehen können, das T-Shirt hat den Aufdruck Schicht im Schacht. Darmstadt spielt am Sonntag gegen Erzgebirge Aue. Keine Ahnung, ob das eine Anlehnung ist. Wobei ich auch sagen muss, so sagst du, Herbie, in der nächsten Saison hätte auf jeden Fall auch was Reizvolles und macht immer wieder Spaß. Wen erwischt's? Das sind die Fragen, die ihr mögt, ne? Weil er euch jetzt unbeliebt macht irgendwo. Nicht festlegen? Christian, möchtest du dich festlegen?
Also ich glaube, dass es Fürth mit erwischt.
Glaube ich auch, ja.
Ja, und dass es dann so, ich denke mal, die Braunschweiger auch in der Relegation sich dann wiederfinden.
Also, dass sich nichts groß in der Tabelle verändern könnte.
Ja, weil Aue darf nicht absteigen, weil das echt immer im Lößnitztal immer eine Sensation ist. Also zu meiner Zeit war es immer herausragend, da sind selbst Raketen geflogen. Also das muss man einfach haben, so eine Derbys, sonst macht der Fußball keinen Spaß. Die Magdeburger kommen dazu, das wird noch spannender.
Du sammelst jetzt keine Pluspunkte gerade bei
dir. Ich weiß, aber es ist doch Fußball, es muss ja, doch Spaß
genau,
machen.
Genau, darum geht es doch letztendlich.
Es soll ja Spektakel sein, es ist auch für den Spieler, der in Dresden Fußball spielt und in Aue gewinnen darf. Mehr geht doch nicht, mehr kannst du doch nicht bekommen.
Sachsen-Derby ist immer wieder schön.
Und das, darum geht es einfach.
Und so viele andere Möglichkeiten mit Sachsen-Derbys gibt es aktuell nicht. Also von
oder
daher,
wir wollen alle noch 8-mal Sandhausen, aber ich glaube
nein,
nicht, dass...
Nein, definitiv. Und ein Traditionsclub verschwindet ja von der Bildfläche mit dem 1. FC Kaiserslautern. Nach 118 Jahren Absturz in die 3. Liga zum ersten Mal. Viele im Verein oder manche im Verein sagen, das ist eine Chance für den Neuanfang. Aber bei 15 Millionen Verbindlichkeiten tue ich mich da ein bisschen schwer, das als Chance zu begreifen, wenn man bedenkt, in den letzten beiden Jahren sind 4 Vereine in Liga 3 insolvent gegangen.
Ja, also ich glaube, wir sind raus aus dem Zeitalter, wo Abstieg eine Chance bedeutet. Es bedeutet wirtschaftlichen brutalen Absturz. Es gab in den 90ern gab's mal so eine Situation, wo man dachte, ja, lass sie mal absteigen, bisschen Katharsis, innere
Reinigung. Das hat Kaiserslautern vorgemacht.
Und dann kommen sie wieder zurück und in dem Zeitalter ging das doch. Heutzutage sind die wirtschaftlichen Unterschiede so extrem groß zwischen erster und zweiter Liga und dann nochmal zwischen zweiter und dritter Liga. Das ist ja, die dritte Liga ist ja das Armenhaus des deutschen Fußballs. Also da muss ja, das ist ein ganz anderes Thema, da muss ja dringend eine Umstrukturierung her. Und Kaiserslautern wird sich brutal schwer tun. Also mit den Verbindlichkeiten und mit den finanziellen Möglichkeiten, die sehr begrenzt sind. Und nur mit Name und nur mit Stadion, das hat man ja in dem Jahr schon gesehen, funktioniert es einfach nicht. Also du musst substanzielle Arbeit leisten, weil ansonsten scheiterst du in Sandhausen. Ja, also das ist, es ist
wir
relativ...
Wir haben noch nie in der Sendung so nein, häufig über Sandhausen geredet.
Nein, aber das ist, früher war der SV Meppen der Inbegriff der zweiten Liga.
Das ist jetzt der dritten Liga.
Ja, jetzt im Moment ist es der, Meppen, ist es der ja, SV Sandhausen. Aber ich meine, wir reden ja alle mit Hochachtung über Sandhausen. Wie schwierig es ist, Dienstagabend um 17.30 Uhr den Weg nach Sandhausen überhaupt zu finden.
Wie oft wart ihr 17.30 Uhr in Sandhausen am Dienstag?
Nein, aber dort... Und das meine ich, auf dem Land wird exzellente Arbeit geleistet, weil da Fußballfachleute sind, da sind mittelständische Unternehmen, da sitzt schwäbisches Kapital, die wissen genau, was sie wollen, die erwarten Rendite, da gehen gute Leute hin, die entwickeln sich, die holen 17-, 18-Jährige, die dürfen ein bisschen scheinen und gehen dann in die weite Welt hinaus und haben halt vorher in Sandhausen gekickt. Und Kaiserslautern hat einfach viel zu lange gedacht, dass sie sakrosankt sind, weil sie Kaiserslautern sind. Und das funktioniert im deutschen Fußball nicht mehr, weil überall gute Arbeit geleistet wird.
Absolut. Nee, dieser Schritt von der zweiten in die dritte Liga als Chance, es geht nicht. Das funktioniert nicht. Weil die Vereine haben wirtschaftlich so eine erheblichen Probleme, weil ja niemand bei der Lizenzierung in der zweiten Liga Platz 18 einreicht. Macht ja niemand. Sie rechnen ja alle damit, sie werden Zwölfter. Wegen der Fernsehgeldtabelle. Aber irgendjemand muss ja auch 18. werden.
Definitiv.
Und demzufolge fehlt ja da schon richtig viel Geld. Und dann gehen die noch in die dritte Liga und kriegen ja nur noch 1 Million. Minus 10.000 Zuschauer weniger. Also das ist ein hartes Brot. Cottbus hat es gerade wahrscheinlich wieder im Griff, wenn sie aufsteigen. Aber die sind bis in die vierte Liga runtergegangen. Die waren vor knapp 10 Jahren fast ein stabiler Erstligist.
So sieht's aus.
Und ein Abstieg ist eigentlich ein Worst Case für jeden Verein, wenn er nicht wirtschaftlich wirklich Geld hat.
Dixi, das ist aber in dieser Saison schon bemerkenswert, dass es einige Traditionsvereine trifft. In Liga 1 Köln, möglicherweise Hamburg, wollen wir gleich kurz drüber reden. Liga 2 definitiv Kaiserslautern. Liga 3 Erfurt und Chemnitz, die gehörten ja auch zu den Stammgästen in der dritten Liga. Das kann einem, der es mit den Traditionsvereinen hält, nicht glücklich machen.
Nein, auf keinen Fall. Aber der Christian hat es ja schon gesagt, irgendwie muss da falsch gewirtschaftet worden sein. Wenn man sich einredet, jedes Jahr irgendwie aufzusteigen, beziehungsweise die Liga zu halten. Kaiserslautern ist so ein Beispiel. Sie haben immer geträumt von der ersten Liga, nicht in der zweiten Liga sich zu stabilisieren. Und das ist natürlich jetzt der Untergang, sage ich mal, für den ersten FC Kaiserslautern, auch wenn das sehr wehtut in der Pfalz und natürlich auch in ganz Deutschland.
Wolf, du bist am Wochenende in Hamburg. Hamburg gegen Borussia Mönchengladbach. Bist du dabei?
Nach Sandhausen kann nur noch der HSV kommen. Ne?
Ich frage mich, wann warst du denn das letzte Mal in Sandhausen?
Ich bin da ganz in der Nähe groß geworden. Ja.
Stimmt, Nöttingen, ja, das stimmt. Aus der Harald-Schmidt-Stadt. Lass uns zurück zum Hamburger SV
Bitte.
Kommen. Bist du am Wochenende dabei, wenn nach über 54 Jahren, die Uhr endgültig abgestellt wird? Oder hat der HSV 100 Leben?
Ach, grundsätzlich gehe ich ja verlaufsoffen in Spiele. Also insofern rechne ich durchaus auch damit, dass es irgendeine Konstellation gibt, die den HSV in der ersten Liga hält. Wenn man einigermaßen realistisch aufs Leben guckt und auf den letzten Spieltag guckt, dann müsste die Uhr stehen bleiben.
Die Menschen wollen nächstes Jahr gerne zweimal nach Hamburg fahren.
Da könnt ihr euch freuen. Hamburg ist schön, das findet ihr. Nein, auch wenn der Bundesliga einfach ein ganz großes Stück Romantik und ein ganz großes Stück Geschichte verloren gehen würde. Und so, wie wir gerade eben über Kaiserslautern geredet haben, müssen wir auch über den HSV reden, wobei es sich dann nicht auf die letzten 3, 4, 5, 7, 10 Wochen oder die Saison kaprizieren würde, sondern es ist das logische Ende einer Entwicklung in den letzten Jahren.
Man hat
ich habe ja. André Hahn noch im Ohr, der noch vor 7 Wochen sagte, wir steigen nicht ab, weil wir der HSV sind. Ja. Da habe ich gedacht, ja.
Mutige Aussage.
Also, sich nach einer, ich glaube, staubtrockenen 0-4 Niederlage hinzustellen und als abgeschlagener Tabellenletzter zu sagen, wir steigen nicht ab, weil wir der HSV sind, da musst du schon, also den Katechismus in der Hosentasche haben.
Das aber ist das ist das Selbstverständnis dort oben offenbar immer noch.
Ja, ja, das ist, es ist ja auch ein Stück weit der, ein Stück der Folklore. Aber Sie haben jetzt gemerkt, wenn Sie einen Trainer haben, der einfach nur eine Idee mitbringt, wie man mit dem Ball spielt, fällt es mitunter leichter, Spiele zu gewinnen, als wenn man die Murmel nur nach vorne prügelt und einfach die Daumen drei drin. Mäßig begabte Stürmer hinterher schickt. Und noch einen 18-Jährigen, der überhaupt nicht weiß, wo er hin soll mit der plötzlichen Verantwortung. Also ich meine, Fiete Arp, der hat die Erfahrung von 8 Bundesligaspielen. Auch das gab es in Hamburg immer, Heilsbringer-Mentalität. Meistens waren in Hamburg die Heilsbringer diejenigen, die nicht gespielt haben, weil sie gerade verletzt waren. Oder sie sind dann zurückgekommen, dann mussten sie es aber auch alleine ziehen. Das funktioniert nicht, weil diese Logik geht am Ende nicht auf, weil es keine Gleichung ist.
Also Hamburg, nehme ich deinen Worten, wahrscheinlich...
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nächste Saison Zweitligist, so wie Sandhausen. Über Sandhausen haben wir nun heute so oft geredet.
Ja, aber warte ab. Der erste FC Köln, der nichts mehr auf die Kette bekommt, schießt in der 80. Minute in Wolfsburg einen rein. So. Und dann sagt in Hamburg auf einmal einer zu einem Tomorrow, my friend. Ein unberechtigter Freistoß. Ich weiß gar nicht, ob der Gräfe wieder pfeift, ja, da könnte er sein.
Ich glaube eher nicht.
Und die Dinge nehmen einen ganz interessanten Lauf. Und auch, dass Holstein Kiel keine Genehmigung für die erste Liga, für das eigene Stadion bekommt, löst sich in Wohlgefallen auf. Vor allem, wenn es mit dem Hamburger Sportverein zu tun hat. Ich würde es nicht komplett ausschließen. Gut.
Also Hamburg mittlerweile doch noch kein Zweitliges, aber definitiv kommen der SC Paderborn und der erste FC Magdeburg aus der dritten Liga hoch. So viel steht fest. Was traust du denn dem Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt zu, die zum ersten Mal in der zweiten Liga spielen werden?
Ja, mit der Euphorie, die da gerade herrscht, mit dem Mannschaftsspirit, wenn die jetzt nicht 5, 6 Spieler verlieren sollten, was sie wahrscheinlich nicht verlieren werden, dann ist das ein vollwertiges Mitglied der zweiten Liga und macht das nächstes Jahr auch wieder ein Stück weit ausgeglichener. Also wir werden, ich denke mal, Köln und der HSV höchstwahrscheinlich werden die Klasse wechseln und das wird dann ein bisschen eindeutiger, aber alles andere wird genau so sein wie sie diese Saison. Das wird sich nicht ändern, da wird wieder jeder jeden schlagen können.
Wolf, weil wir den ersten FC Köln gerade haben. Ja. Du hast über dich gesagt, als ich 3 Jahre alt war, hat sich der erste FC Köln mich ausgesucht.
Ja.
Das war dann für einen Sympathisanten des FC ja eher eine Achterbahnsaison. Zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder im Europapokal,
ja.
Aber eben auch der 6. Abstieg der Vereinsgeschichte.
Ja, wobei ich glaube, viele in Köln hätten vor einem Jahr unterschrieben, wenn ihnen einer gesagt hätte, wir spielen jetzt in Europa und steigen danach ab. Auch das ist kölsche Mentalität. Ja. Es war eine Achterbahnfahrt und ich bin der Meinung, es ist ein komplett unnötiger Abstieg, weil der Verein eigentlich zu 100% aufgestellt ist, wirtschaftlich in extrem ruhigem Fahrwasser. Der Kader ist eigentlich zu gut für die zweite Liga und du siehst ja jetzt, alle zittern, sei der erste Aufsteiger für die kommende Saison, steht schon fest, was man wird sehen müssen, aber mit dem Trainer, sie haben es einfach nicht gut gemacht in dem Jahr und haben, jetzt kann man drüber reden, musst du Stöger früher entlassen, musst du Stöger möglicherweise sogar behalten, also ich war eher auf dem Trichter zu sagen, warum hältst du ihn nicht? Aber da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Keiner weiß wirklich, was richtig ist. Ich glaube, unterm Strich steht wirklich, dass es ein unnötiger und
ja, selbstverschuldeter Abstieg ist am Ende.
Aber Dixi, Sie machen jetzt vielleicht einiges richtig. Jonas Hector und Timo Horn haben verlängert, bleiben in der zweiten Bundesliga, gelten in Zeiten von Profitsucht und Ich-AGs dann doch noch andere Regeln. Ist das ein Zeichen oder eine Oase für Fußballromantiker, dass es dann doch Anstand im Profifußball noch gibt?
Also ich glaube, dass das für die Kölner auf jeden Fall eine gute Sache ist, dass die Spieler, die sie haben, die Stammspieler, dass die sagen, wir gehen mit in die zweite Liga. Das ist auch ein Zeichen an die Fans, an die Zuschauer in Köln, das muss man ganz einfach sagen. Und ich glaube, dass die Kölner auch damit zeigen, dass es nicht immer richtig ist, wenn jemand absteigt, den Verein zu wechseln und irgendwo woanders hinzugehen, wo es vielleicht eine Mark 50 mehr gibt.
Nun werden ja beide Spieler in der kommenden Saison nicht mit Erdnüssen bezahlt und können auch weiterhin zweimal warm essen gehen. Aber glaubst du, das könnte so ein Vorbild für eine gesamte Branche sein? Oder ist das eine Ausnahme, die beiden?
Es kann auf jeden Fall ein Vorbild sein.
Die Branche ist ja ein bisschen in Verruf gekommen in den letzten Monaten.
Bei beiden kommt natürlich dazu, dass sie auch wirklich extrem mit dem Verein verwurzelt sind und man natürlich auch sieht, was so ein Verein mit Spielern machen kann, ne? Wenn man Identität schafft. Und es ist ein deutliches Zeichen, wobei man halt sagen muss, dass der FC natürlich auch nicht den geringsten Etat hat für die zweite Liga. Also da werden nicht mit Peanuts bezahlt, sondern das ist schon mal deutlich was anderes. Also ich weiß nicht, inwiefern die wirklich auf richtig viel verzichten müssen. Es ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem normalen Durchschnittsgehalt der zweiten Liga.
Aber ich glaube, der Köln-Sympathisant ist froh, dass die beiden bleiben. Und sieht das auch als gutes Zeichen für die Branche.
Ja, es ist tatsächlich, ich sehe es auch unter dem Aspekt der Fußballromantik. Also das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Signal aus der Branche heraus, dass es das tatsächlich noch gibt, Identifikation mit einem Club und nicht kurzfristige Verbesserungen und mittelfristig gucken wir mal, was passiert, sondern schon auch der treue Glaube an den Verein und natürlich die Tatsache, dass man auch in Liga 2 sehr vernünftiges Geld verdienen wird und dass das vielleicht auch ein Stück weit Signalwirkung hat in diesen Zeiten, wo du ja, also Profifußballer eher mit Söldnermentalität in Verbindung bringst als mit Vereinstreue. Also auch das geht und das hilft mir als Romantiker auch ein Stück weit zumindest an das Gute zu glauben.
Der Romantiker.
Der Romantiker.
Ja. Ja. Ich könnte, wenn ich noch weinen könnte, jetzt würde ich es tun.
Das ist schön. Nee, spar dir deine Tränen bitte. Denn,
da kann ich total toll dagegen reden mit deiner Romantik, weil ich habe das ja von der anderen Seite kennengelernt. Also ich glaube, die Kölner zahlen da richtig gut.
Ja.
Ja. Das ist euch aber in eurer Karnevalsstadt auch egal. Ne? Weil Hauptsache
ist Party. Verstehe den Sarkasmus nicht.
aber du hast völlig recht, es ist nicht üblich, dass dann so viele in einer Mannschaft bleiben, die absteigt. Das muss man ganz klar sagen, weil was auf dem Markt los ist und was da passiert, das ist nicht gut. Und vor allem ist es für die Jungs, die so jung sind, überhaupt nicht gut, weil die das überhaupt nicht greifen können, was da mit dem vielen Geld mit ihnen passiert. Und daher sollte man es auch einem, der wechselt, nicht übel nehmen, dass er es tut, weil er zwangsläufig ein Stück weit vom Geld auch beraten wird. Und du wirst mir recht geben, Christian, wir haben Beratungsagenturen in diesem Land, da ist Menschenhandel noch fein gegen. Es ist extrem, es ist echt schlimm. Und da tut mir der ein oder andere junge Mann, der das erleben darf, denn schon leid. In Köln ist gut gegangen, da hat es funktioniert, da sind zwei Jungs geblieben. Also mehr davon bitte.
Definitiv. Die beiden sind ein gutes Zeichen. Wolf, kurzer Satz von dir. 26. Mai, Champions League Finale. Ja. Du bist in Kiew dabei. Ja. Ja. Liverpool gegen Real, Klopp gegen Zidane. Holt sich Real zum dritten Mal den Henkelpott oder krönt sich der Kloppo zum König von Liverpool?
Was sind das denn für Fragen? Wie hieß denn das Orakel damals?
Hier, keine Ahnung.
Die Krake
Paul. Die Krake Paul. Ja, dann nennen wir sie die Krake Frau Wolf. Ja, du siehst besser aus als eine Krake.
Hier ist was los, ne?
Aber wirklich,
ist ja so eine Schmalspur-Sendung.
Ja, die ist eine Schärfe am Tisch auf einmal. Ich glaube, Und das, und ich finde gut, dass wir so ein Finale haben. Das geht entgegen des Trendes, den wir aus der Fußball-Bundesliga oder auch aus der zweiten Fußball-Bundesliga gerade eben besprochen haben. Zwei Mannschaften, die nach vorne spielen. Also ist das, glaube ich, ein Finale, wo wir ein final untypisches Ergebnis erwarten können? Also warum nicht 4-3? Warum nicht 5-4? Also so ein Ding, was komplett aus der Art schlägt. Wir waren jetzt in Liverpool im Viertel- und Halbfinale. Eine Truppe, die wahnsinnig nach vorne spielen kann. Also die drei Amigos vorne drin. Hinten allerdings wird es mitunter luftig. Also die müssen auch vorne richtig gut sein, damit hinten mal Lovren über den Ball treten kann, ne? Oder Karius mal einen sich selber reinpatscht. Real Madrid halte ich nicht für so stark wie in der vergangenen Saison, aber immer noch extrem stark. Die Bayern in Hin- und Rückspiel waren für mich die bessere Mannschaft im Halbfinale. Also der Rest rechtmäßigere gibt's, kann man eigentlich nicht steigern und ist im Fußball eigentlich auch nicht statthaft. Wäre eigentlich Finalteilnehmer, wäre eigentlich München gewesen. Jetzt ist es Real Madrid. Auch eine Truppe, die ja breitbeinig im Strumpf steht. Ne?
Wen meinst du jetzt?
Aber eben auch fehlbar. Also ja. Wir werden in Kiew ein Offensivspektakel sehen und fragen dann die Krake Paul, wie es am Ende ausgeht.
Oder schön, dass du dich so genau festgelegt hast. Ja. Schön, dass du dich so genau festgelegt hast. Weil es Wolf gerade gesagt hat, er war jetzt zuletzt zweimal in Liverpool. Die anderen von uns haben maximal auf der PlayStation mal in Liverpool gespielt oder mit Liverpool gespielt. Du, Dixie, du hast zweimal an der Anfield Road gespielt in den 70ern. War das damals auch schon etwas Besonderes?
In England zu spielen ist immer was Besonderes, wenn man die Stadien sieht. Allerdings muss ich sagen, hat Liverpool damals noch einen ganz anderen Fußball gespielt. Sie haben Kick and Rush gespielt. Sie haben vorne einen 2-Meter-Mann gehabt, Toschek. Dann haben sie das Ding auf die Kugel geblitzt und dann lag der Ball im Tor. Das ist mit heutzutage überhaupt nicht mehr zu vergleichen, was die Jungs unter Klopp da für ein Fußball spielen. Und ich gebe vollkommen recht. Ich hoffe natürlich, dass wir so ein Finale sehen, wo Tore fallen.
Wer ist denn eigentlich aktuell der bessere Fußballer? Mo Salah oder Cristiano Ronaldo?
Immer Cristiano Ronaldo. Ja, es ist wirklich, also die Frage jetzt. Typisch auch für unsere Branche, Mo Salah spielt eine super Saison. Es ist eine Ausnahmesaison, ohne Wenn und Aber. Aber es ist sein erstes Jahr. Cristiano Ronaldo spielt auf dem Level seit 10, 12, 15 Jahren. Hat mit zwei verschiedenen Clubs die Champions League gewonnen. Wird jetzt wieder Top-Torjäger der Champions League. Trifft, außer gegen die Bayern, immer. Also in der Saison. Nicht gegen die Bayern getroffen. Also für mich gibt es keinen besseren im Moment.
Im Produktionsraum brechen jetzt einige Weinen zusammen aus so? Dieser Aussage. Ja, siehst du es genauso? Oder?
Ja, das, weil dieser Typ, was der dafür tun muss, dass der so funktioniert, das ist unfassbar. Das kann sich hier niemand vorstellen.
Alter, ich kenne den ja ein bisschen.
Der
ne?
ist irre.
Der hat Muskeln in Regionen, da haben andere ja keine Regionen. Dieser Typ ist eine Maschine. Es ist wirklich eine Maschine. Und jeder Spieler, also redet über ihn mit allergrößter Hochachtung. Und er schafft es mit viel Arbeit und gutem Training. Jetzt hat er seine Spielweise ein bisschen umgestellt. Also für mich ist das ein absolutes Phänomen.
Seht ihr es ähnlich? Also
kann ich nur beipflichten. Absolut. Top-Spieler.
Ja, find ich auch. Man muss ja sehen, dass Ronaldo im Prinzip jedes Spiel macht, wo unsere die Pause machen, weil sie ein bisschen kaputt sind. Da spielt Ronaldo voll durch und voll weiter. Das ist großartig, was der Junge macht.
Also ich sehe schon, ich habe den Cristiano Ronaldo Fanclub heute Abend hier eingeladen. Dixie, ich will noch einen Satz zu einem...
Kann ja auch gehen.
Nein, um Gottes Willen, ich finde es ja schön. Also ich wollte nur mal den Namen Mo Salah kurz einwerfen. Also ich sehe, er hast kriegt ja nicht viele, viele Sympathiepunkte. Noch ein Satz zu einem ehemaligen Dynamo-Talent. Und den hast du auch betreut, damals in der Nachwuchsschule. Lukas May hat jetzt zuletzt seine ersten Spiele beim FC Bayern bestritten, ist gewechselt vor 4 Jahren von Dynamo zum FC Bayern. Wie gesagt, hat seinen Vertrag jetzt bei den Bayern verlängert. Was traust du ihm zu und hast du sein großes Talent, was er ja zu scheinen hat, schon damals erkannt?
Ja, erstmal freue ich mich für den Lukas, dass er diesen Weg gegangen ist und dass er jetzt die Chance erhält, beim FC Bayern einen Profivertrag zu bekommen. Er hat ja auch schon gespielt, er hat das bewiesen. Und ich glaube schon, dass er vom Talent her das schaffen kann. Er muss natürlich gesund bleiben, das ist ganz klar, aber es zeigt natürlich auch, dass ein Spieler aus der Dynamo-Schule gekommen ist und dass wir mit unserer Nachwuchsarbeit hier in Dresden im Moment auch sehr zufrieden sein können. Wir haben die U19 in der Bundesliga spielen, die Klasse gehalten hat, die U17, die Klasse auch gehalten hat in der Bundesliga. Und ich glaube, dass das auch eine kontinuierliche Entwicklung der letzten Jahre ist. Und ich hoffe natürlich, dass der eine oder andere, das eine oder andere Talent dann auch den Sprung schafft in die erste Mannschaft. Aber es ist natürlich nochmal ein Schritt von der A-Jugend, von der U19, dann in den Seniorenbereich. Und da muss man natürlich auch Geduld haben. Und natürlich nicht dann, wenn es mal ein halbes Jahr nicht so laufen sollte, dann zusammenfallen, sondern man muss wissen, wohin kann meine Reise gehen.
Christian, Nachwuchsarbeit läuft ganz gut bei euch jetzt aktuell mit diesen beiden Teams in der Bundesliga.
Also der Dixi sagt, es ist wirklich herausragend, was da für Arbeit gemacht wird. Ich kann mich jetzt erinnern, ich habe vor 5 Jahren bei Dynamo angefangen. Da durfte ich anfangen, dann als Festangestellter mich mit dem Thema Scouting zu befassen. Im Nachwuchs gab es gar kein Scouting. Es gab gar nichts. Wirklich nichts. Und bei den Profis gab es einen Hefter, der war ungefähr 10 Seiten. Handschriftlich ausgefüllt. Und was denn jetzt gerade im Nachwuchs passiert ist, wie die Leute da arbeiten, mit was für einer Leidenschaft da auch weiterentwickelt wird, wie wir wachsen als Verein, wie wir die Bundesliga mit welcher Überzeugung wir die Bundesliga auch gerade in der U19 gehalten haben, wie viele Spieler immer wieder oben ankommen, was ich auch bei dem gerade Scouting jetzt auch mein Thema, wie, wenn wir da zusammensitzen in Scouting, was da für Namen durch die Gegend fliegen, was ist Wahnsinn, wie man da mit einen Input bekommt und wir auch Spieler hierher lotsen können, bewusst, die sich dann gegen große Vereine wie zum Beispiel Hannover 96 oder der HSV entscheiden und sagen, nee, ich gehe lieber nach Dresden oder die lieber in Dresden bleiben, als zu RB Leipzig zum Beispiel zu gehen. Also das ist dann schon... Ich habe überlegt, aber warum? Nein, also das ist richtig, richtig geil zu sehen und macht Lust auf mehr. Die 3 Sterne, die wir da bekommen haben fürs Nachwuchsleistungszentrum. Und wie gesagt, die Jungs, die jetzt auch immer wieder reinschnuppern bei der ersten Mannschaft da im Trainingsprozess, im Trainingslager. Vielleicht auch bald mal bei den Spielen. Also ich denke, das ist wirklich geil, muss ich sagen.
Kommen wir mal zu denen, die 4 Sterne auf der Brust haben. Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft zum Schluss. Das wird ja wohl für dich ein sehr, sehr aufregender Sommer. Du wirst bei Sky 25 WM-Spiele im Ultra-HD-Format kommentieren. Ambitionierte Aufgabe, nahezu ein Spiel pro Tag, also fast täglich im Einsatz. Und der zweite Torhüter von Panama ist ja nun auch nicht jedermann geläufig. Da muss man sich schon gut vorbereiten.
Ja, also... Wer sich ein bisschen mit der Berufssparte auskennt, weiß, dass der Großteil der Arbeit im Vorfeld stattfindet. Also die 90 Minuten sind dann nur die Spitze des Eisberges. Also insofern hört sich's schlimmer an, als es ist. Also solange ich es stimmlich durchhalte, dürfte es keine Probleme geben.
Ja, aber dann ist ja deine Partnerin Anna Kraft gerade auch noch schwanger.
Das stimmt.
Man erwartet ein WM-Baby. Steht denn zumindest ein Ersatzmann parat, falls die Wehen beim Spiel Russland gegen Ägypten zum Beispiel einsetzen?
Da würde ich mich freuen. Also Endspiel wäre scheiße. Nee, steht. Also wird die ganze Zeit einer dabei sitzen und der übernimmt. Wenn es der entscheidende Elfer ist, dann bin ich weg.
Klar. Gut, wir klopfen 3-mal auf Holz. Ja. Der Bundestrainer wird am 15. Mai den vorläufigen Kader benennen. Das wird sehr, sehr spannend. Wir hoffen mal, dass sich bis dahin kein weiterer Spieler verletzt. Was erwartet ihr? Sind Manuel Neuer,
und Jerome Boateng mit dabei?
Also im Vorläufigen ist Neuer sicher dabei. Also das Boateng auch. Also der wartet bis zum Schluss, glaube ich. Also
denke ich auch.
Bei Neuer hatten wir doch in Rio hatten wir doch eine ähnliche Situation, dass dann erst 3 oder 4 Tage vorher überhaupt klar war, dass er dann kann. Ne? Also das ist, was Jogi Löw zum Beispiel auszeichnet, ist halt eine große Treue zu seinen tragenden Säulen. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Auf wen kann ich mich zu 100%ig verlassen? Weil er dann eben weiß, das sind Leute, die auch für ihn persönlich durchs Feuer gehen. Und um Weltmeister zu werden, brauchst du ein paar Prozent über den Punkt. Und da ist halt Potenzial, wo er sich das holt.
Götze?
Im Vorläufigen ist er auch dabei. Ob er den Cut schafft, habe ich meine Zweifel, ehrlicherweise.
Na, hoffentlich nicht.
Der hat Deutschland zum Weltmeister geschossen.
Ja, vor 2 Jahren oder vor vier Jahren, ja, genau.
Oder lass es 4 gewesen sein.
Dixi, was meinst du?
Ja, aber du kannst doch jetzt nicht, weil jemand vor 4 Jahren, das ist doch Quatsch.
Wolf hat doch gerade gesagt,
ja,
er hat...
Ja, aber das war wirklich eine unterirdische Saison. Da gibt es doch welche, die waren wirklich wesentlich besser und die nachhaltiger auch Leistung bringen werden. Eigentlich darfst du das nicht bringen.
Ja, im erweiterten Kader werden die sicherlich alle dabei sein, aber...
Er kann doch nicht 50 Leute in den erweiterten Kader mit reinnehmen.
Ich denke auch,
dass... Können wir Podolski wieder mitnehmen.
Der wird nachnominiert. Nein, ich glaube, dass Götze es nicht verdient hat, diesmal zur Weltmeisterschaft mitzufahren. Da waren die Leistungen ganz einfach zu unterschiedlich und auch nicht gut genug.
Deshalb, wie schaust du so eine Fußball-Weltmeisterschaft? Ganz entspannt oder kommt da dann doch der Scout und Fußball-Nerd durch?
Noch sind wir nicht so weit, dass wir bei der Weltmeisterschaft sind.
Ich frag ja schon mal.
Vielleicht in 4 Jahren.
Nee, ich meinte, wie du solche Spiele schaust, also bei der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ich weiß nicht, zu der Zeit wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mir vielleicht lieber einen Grill anmache und mal abschalte.
Okay, nein, kein Fußball?
Also doch, ich versuche es natürlich schon zu schauen. Mal gucken, wenn, dann versuche ich es locker zu schauen. Mich völlig frei zu machen und eher mal zu genießen und vielleicht doch was mitzunehmen, was wir dann vor dem 31.8. herholen.
Wer sind die WM-Favoriten zum...
schon wieder!
Ja,
warum
natürlich!
Guckst du denn nicht die ganze
Ja, du
Zeit
kommentierst
an?
25 Spiele bei dieser Weltmeisterschaft.
Mich das ärgert!
Hast du wenigstens einen Geheimfavoriten?
Nein, mein Favorit ist, ich behaupte so lange, dass Deutschland Weltmeister wird, bis mir einer das Gegenteil beweist.
Ja, so. Gut. Island.
Nigeria. Island, super. Nigeria knapp nicht dieses Jahr. Brasilien hat eine, ja, aber geh's halt durch. Brasilien hat immer noch eine Rechnung offen. Bei denen blinkt's immer noch links, das 1-7. Die Argentinier Messi hat noch keinen großen Titel gewonnen. Die Portugiesen sind amtierende Europameister. Die Spanier sind wieder erstarkt. Also du hast ja ein ganzes Potpourri an WM-Favoriten.
Christian, haust du jetzt noch einen raus, wo ich sage...
Ja, wir machen das wieder.
Ach, 5. Stern.
Na, auf jeden Fall.
Okay.
Na, guck dir doch mal die ganzen anderen Truppen an. Du hast es ja gerade gehört.
Ja, ich sag dir mal ganz ehrlich, also ich glaube, die letzten 4 Länderspiele hat Deutschland nicht gewonnen.
Ja, das sind Freundschaftsspiele.
Okay.
Das zählt nicht.
Seid ihr auf der gleichen Welle, dann können wir es kurz machen. Also auch Deutschland oder habt ihr noch einen anderen, wo ihr sagt...
Ja, sicherlich ist Deutschland mit... Okay. Einer der Favoriten, das ist ja logisch, aber ich glaube auch, dass die Franzosen eine sehr gute Mannschaft waren.
Der Dixi hat mir aus dem Herz gesprochen. Also Deutschland wird einer der Favoriten sein. Nein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Deswegen zu den Freundschaftsspielen.
Der war fast so gut wie mein blaues Wunder.
Und da müssen wir wieder hochspringen und ich glaube schon, dass wir näher.
Jetzt springen wir erstmal so hoch, dass wir am Sonntag den Klassenerhalt hier in Dresden eintüten und dass das geklappt. Und dann wünsche ich uns allen eine intensive Sommerpause. Wolf, dir alles Gute beim Kommentieren und beim Vaterwerden.
Ja, danke.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich
sehr freundlich.
Bei euch hier oben auf dem Podium. Das war eine richtig schöne Runde. Es hat großen Spaß gemacht. Ganz, ganz herzliche Grüße an das Team hinter den Kulissen, die hier zum Beispiel seit gestern fleißig aufgebaut haben. An euch ein großes Dankeschön hier im Schillergarten. Ihr wart ein tolles Publikum. Ein Dankeschön an alle Zuseher und Zuhörer. Das war 1953 der Dresdner Fußballtalk. Ich freue mich auf eine Stadtführung irgendwann mal mit Wolf Fuß durch Sandhausen und wünsche uns jetzt allen einen wunderschönen Abend hier vom Blauen Wunder. Machen Sie es gut und drücken Sie die Daumen für Sonntag für den Klassenerhalt. Dankeschön. Tschüss vom Blauen Wunder.